Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 des Regionalliga Nordost Podcasts. Heute sprechen wir über den 21. Spieltag in der Regionalliga Nordost und blicken voraus auf den 22. Spieltag. Und wir, das ist neben meiner Wenigkeit Markus. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, schön, dass wir uns hier eingefunden haben, um über die Spiele zu reden. Insgesamt 12 Spiele haben wir im Angebot. Reden auch noch mal kurz am Anfang über die 3 Nachholspiele, die in der vergangenen Woche unter der Woche stattfanden. Sprich das Spiel Lok Leipzig gegen Babelsberg parallel zu unserer Aufnahme der letzten Woche und dann die beiden Spiele vom Mittwoch. Aber fangen wir erstmal an mit News. Und zwar von Lichtenberg 47. Die haben nämlich einen neuen Trainer, der heißt Rudi Raab und ist 40 Jahre alt, war zuletzt als Koordinator und Entwickler für Trainer zuständig, war im Herrenbereich nur für den SV Empor Berlin vor einigen Jahren mal als Trainer zuständig und dann ja im Ausland für die Aus- und Weiterbildung internationaler Trainer zuständig und ist jetzt auch, und das wird er auch bleiben, Trainerausbilder beim Berliner Fußballverband. Und er übernimmt also für Murat Tick, der ja entlassen wurde in der vergangenen Woche. Das ist ja auch noch eine News, die wir im Podcast noch nicht hatten, am vergangenen Donnerstag. Die Entlassung von Murat Tick, die dich ja sehr traurig stimmen wird, wie ich dich kenne.
Das ist Blasphemie. Das ist Gotteslästerung. Ja, also wenn man auf die Tabelle guckt, Lichtenberg ist jetzt, also jetzt schon nach dem Spieltag vom vergangenen Wochenende, auf Platz 16, hat 5 Punkte Rückstand auf den ersten sicheren Nicht-Abstiegsplatz. Im Vakuum betrachtet ergibt das dann schon Sinn. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Wir haben es ja auch schon gesagt, oder vor vielen, vielen Wochen, Monaten gesagt, der Kader an sich ist zweifelhaft, ob der überhaupt Regionalliga-Qualität hat, auch in der Breite. In der ersten Mannschaft allein schon nicht, jetzt nur auf der Bank oder so. Naja, gut, dann feuerst du ihn halt, weil es sieht gerade nicht sonderlich gut aus. So ehrlich muss man ja sein. Und was ich dann nicht verstehe, ist der Zeitpunkt. Weil, also das muss ja schon davor festgestanden haben, vor dem Cottbus-Spiel, wo sie ja 5:0 unter die Räder gekommen sind. Kannst mir nicht erzählen, dass sie sagen, ach ja, es ist alles in Ordnung oder naja, wir können schon noch mit Murat Tick weitermachen. Dann verlieren sie 5:0 bei Energie Cottbus, die weiß Gott nicht ihre Kragen weiter sind, beziehungsweise andersrum. Und dann wird er gefeuert. Das ergibt dahingehend, glaube ich, keinen Sinn, außer sie hatten schon im Kopf, dass sie ihn entlassen werden, egal wie das Spiel ausgeht, außer er gewinnt überraschend oder punktet überraschend. Und man will sich vielleicht bei der Trainersuche noch eine Woche Zeit lassen oder ein paar Tage oder wenn man schon einen neuen Trainer in der Hinterhand hatte, weil ich weiß jetzt nicht, ob mit Rudi Raab, die Vertragsgespräche schon davor anliefen, bevor Tick entlassen wurde, dass man sagt, okay, als erstes Spiel müssen wir ihn nicht direkt da nach Cottbus schicken, ins Haifischbecken der Regionalliga quasi. Das muss jetzt nicht sein. Also für mich muss dann eigentlich schon vorher festgestanden haben, dass Murat Tick höchstwahrscheinlich gehen wird oder gegangen wird. Ich bin natürlich kein Fan davon. Das weiß man ja, dass ich da ein Fan von Murat Tick bin, nicht von der Entscheidung vielleicht. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass die sportliche Situation bei Lichtenberg 47 schon angespannt ist, vor allem auch, weil halt Luckenwalde und Co. mittlerweile punkten.
Ja, kann ich dir soweit nur zustimmen, aber klar, die Regionalliga Nordost ist eine sehr große Liga, aber ist sie groß genug, um Platz für 2 MTs zu haben?
Das habe ich auch gesagt. Das ist eins der wenigen Dinge, wie ich sagen kann, deshalb ist es passiert. Meine einzige Ausrede.
Aber es gibt auch 2 Sachen, die mich, oder eigentlich 3 Sachen, die mich wundern an der ganzen Sache. Einmal, Murat Tick wurde ja jetzt am Wochenende in der Partie gegen Chemie Leipzig, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, vertreten durch Kevin Hetzel. Und der war auch schon der Co-Trainer von Murat Tick. Das heißt, es wurde wirklich nur Murat Tick entlassen und nicht, wie es oft ist, das ganze Trainerteam. Woran liegt das? Und dann folgte die Entlassung ja auch erst am Donnerstag. Das Spiel in Cottbus war am Montag. Finde ich auch sehr merkwürdig, wenn man wirklich diesen Plan im Hinterkopf hatte, was sinnvoll klingt, dass das Ganze so war, deine Argumentation, warum dann erst am Donnerstag? Das verstehe ich dann auch nicht ganz. Das sind erstmal die ersten beiden Punkte, die mich ein wenig wundern. Und
Ja, dann mach du zuerst schnell deinen dritten Punkt noch.
Punkt 3 ist die Personalie, die man jetzt gewählt hat mit Rudi Raab, der ja bis Ende 2015 Trainer vom SV Empor Berlin war und davor U17-Trainer von Union Berlin war und seitdem eben nur irgendwo in der Aus- und Weiterbildung zuständig war, finde ich jetzt eine ja überraschende Personalie, wie man da auf ihn gekommen ist, der jetzt auf diesem Level überhaupt keine Erfahrung als Trainer hat.
Gut, aber ich bin der Meinung, bei Murat Tick war das zum Beispiel auch ein Punkt vor der Saison, wo wir gesagt haben, wir wissen nicht, wie der sich schlagen wird, weil er auch nicht die große Erfahrung hatte oder noch keine Regionalliga-Erfahrung hatte. Da bin ich mir ziemlich sicher aus dem Kopf, dass das der Fall war. Ich kann mir vorstellen, dass er halt eine relativ kostengünstige oder kostengünstigere Lösung als manch anderer Trainerkandidat ist, eben weil er noch nebenbei dann beim Berliner Fußballverband bleibt und dass ich Ich glaube, er hat einen Vertrag bis Saisonende jetzt nur erstmal unterschrieben, ne? Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß aber auch nicht, wie bei Lichtenberg 47 der Finanzbericht aussieht. Also, das ist ja auch ganz klar. Zu dem anderen Punkt, mit dem der Co-Trainer bleibt, das weiß auch fast jeder Jena-Fan zum Beispiel aus Erfahrung. Also, René Klingbeil ist ja auch seit gefühlt 5 Jahren Co-Trainer gewesen, egal unter wem, zu Drittliga-Zeiten, dann unter Patz war er auch Co-Trainer und ist immer geblieben, obwohl der Cheftrainer gegangen wurde. Das finde ich jetzt nicht sonderlich überraschend oder ist zumindest für mich persönlich jetzt nichts, wo ich sage, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, es ist halt, wie gesagt, und der Zeitpunkt mit Montag auf Donnerstag, das ist halt echt komisch. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach noch die letzten Vertragsgespräche führen wollten. Das ist aber auch meine einzige Erklärung dahingehend, ehrlicherweise.
Ja, finde ich etwas merkwürdig. Und ja, Murat Tick hatte auch nicht diese Erfahrung, da gebe ich dir völlig recht. Aber er war eben auch nicht über 7 Jahre kein Cheftrainer mehr. Was jetzt bei Rudi Raab der Fall ist. Naja, ich sage mal so, wir werden sehen, wie er sich schlägt und werden ihn dann anhand seiner Leistungen auch beurteilen. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns in diesem Fall übrig bleibt, die Personalie jetzt irgendwie einzuschätzen, ist eben ganz, ganz schwer, da er so lange nicht mehr als Trainer tätig war und auch vorher auf einem niedrigeren Level. Ich sag mal so, es ist nicht uninteressant, dass man so eine ganz andere Herangehensweise nimmt, dass man eben jemanden nimmt, der quasi irgendwo als Trainerausbilder tätig war, das Geschäft irgendwo von der anderen Seite kennt. Muss ich sagen, auf der anderen Seite, du hast jetzt auch diese kostengünstigere Variante angesprochen und den Vertrag bis Saisonende. Man hat aber auch klar gesagt bei der Entlassung von Murat Tick, dass der Verein alles daran setzen möchte, die Klasse zu halten. Und ob man dann in dem Fall, so wie es momentan läuft, sparen sollte, bin ich mir nicht sicher.
Ja, man kann ja viel daran setzen. Ob es klappt, ist die andere Frage. Vielleicht hatten sie ja noch ein, zwei andere Namen auf der Liste, die dann doch abgesagt haben. Das wissen wir ja alles nicht. Und da sind wir einfach nur im reinen Spekulationsgebiet. Ich finde es auch weird, aber so eine Perspektive, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, eine andere Perspektive, ist sicherlich spannend und kann auch ja, zielführend und gewinnbringend sein im Kampf gegen den Abstieg. Das ist, denke ich, ganz klar. Und dass sie jetzt keinen Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti verpflichten konnten, das ist natürlich auch klar. Oder jetzt sind wir mal ein bisschen realistischer. Ein Trainer, der beispielsweise schon viel Regionalliga- oder Drittliga-Erfahrung hat und jetzt vielleicht nicht zum alten Eisen gehört, das schon seit 50 Jahren trainiert. Grüße an Ingo Kalisch. Wo du vielleicht auch jemanden jüngeren da verpflichtest, der dann auch eine neuere Spielidee hat und nicht so vielleicht ja, so festgesessen oder festgebissen auf seiner Spielidee ist. Das wird sich halt in den nächsten Wochen und Monaten erst zeigen. Fakt ist, Lichtenberg muss punkten und viel punkten. Also er kommt in eine nicht sehr leichte sportliche Situation rein. So ehrlich müssen wir auch sein.
Ja, das definitiv. Und wir werden es beobachten. Und das Stichwort eine nicht leichte sportliche Situation, das trifft in den letzten Wochen und Monaten auch auf den SV Babelsberg 03 zu, der in der vergangenen Woche, ja, teils parallel zu unserer letztwöchigen Aufnahme, ein Nachholspiel bestritten hat bei Lok Leipzig. Und da gab es die Nächste Niederlage, Markus Ziesche saß da noch nicht wieder auf der Bank. Da war nochmal Ronny Ermel, der Co-Trainer, zugange, nachdem Ziesche ja gegen Chemie Leipzig rot gesehen hatte. Diesmal waren sie zu Gast bei Lok Leipzig und die hatten einen optimalen Stadti-Gastgeber. In der vierten Minute war es Sascha Pfeffer, der aus spitzem Winkel zum 1-0 getroffen hat, nachdem Tobias Dombrova bei einem Einwurf schnell geschalten hat. Und Luis Klatte sah da auch nicht ganz glücklich aus bei dem Treffer. Und eben jener Tobias Dombrova war es dann auch schon in der 14. Minute mit dem 2-0, setzt sich dagegen Sitan durch, der da unglücklich aussah nach einem langen Ball. Und das war kurioserweise der allererste Treffer in der Karriere des Tobias Dombrova, den er nicht für den SV Babelsberg 03 geschossen hat. Hat da bis 2021 gespielt, dann in der vergangenen Saison der dritten Liga beim SV Meppen gewesen, nicht erfolgreich gewesen. Und das war jetzt auch sein erstes Tor für Lok Leipzig und dann gegen den Verein, für den er von der Jugend an bis 2021 gespielt hat. Auch im zweiten Durchgang ging es gut weiter für Lok. Osman Atilgan mit dem 3-0 in der 63. Minute hat den Ball von Sascha Pfeffer bekommen, wurde zunächst noch geblockt, den zweiten hat er reingemacht, aber Babelsberg meldete sich dann auch noch an dem Spiel und das sehr sehenswert, Tahsin Çakmak mit einem Freistoß, ich würde sagen aus gut und gerne 30 Meter, den er da in den Winkel einschweißt, wunderbares Tor, aber nur 3 Minuten später konnte Lok den alten Abstand wiederherstellen, Sascha Pfeffer konnte das 4-1 erzielen und somit seinen Doppelpack markieren. Und auch da sah Sitan wieder nicht gut aus tatsächlich. Und dann kam Daniel Frahn noch ins Spiel, konnte noch 2 Tore erzielen in der 84. Minute per Elfmeter. Nachdem Pipliza Genschel gelegt hatte im Strafraum, schiebt er flach ein und nur 1 Minute später nach einem hohen Ball von Çakmak stimmt die Zuordnung in der Lokdefensive nicht. Er macht noch das 4-3, aber im Endeffekt war es nur Ergebnis Kosmetik, denn mehr ist dann auch nicht passiert, kam nicht die große Chance und Lok Leipzig fährt somit mal wieder 3 Punkte ein am Dienstagabend.
Ja, danke für die Zusammenfassung. Dann gehen wir doch schnell von einem Leipziger Vertreter zum anderen, denn Chemie Leipzig hatte ihre Nachholpartie des 15. Spieltags bei Germania Halberstadt, die ja bislang dann doch oder bis zu dem Zeitpunkt ja ein sehr gutes Jahr 2023 erlebt haben. Und es ging auch weiter so gut, denn Germania geht früh in Führung, in der 3. Minute bereits, ist es, und ich werde diesen Namen jetzt so dermaßen butchern, ich habe mir vorhin 5 Mal angehört, ich habe natürlich vergessen, wie er ausgesprochen wird und es tut mir jetzt schon leicht. Vielleicht kannst du mir helfen. Lignani, okay, den muss ich nachher beim Spiel vom Wochenende auch nochmal sagen, da gucke ich dich einfach an und du springst ein. Das machen wir so. Ja, und Chemie Leipzig kam nicht gut in die Partie rein. Germania Halberstadt war spielbestimmt, kann vielleicht sogar das zweite Tor nachlegen. Und mit quasi der ersten Chance in der 34. Minute fiel das 1-1, das auch durchaus diskutabel ist. Denn Mäder kommt da zum Abschluss, wird ein bisschen gehalten, schießt den Ball trotzdem, fällt dann aber. Und vielleicht kannst du ganz kurz, wirklich ganz kurz sagen, ob das für dich ein Elfmeter war in der Situation?
Nein.
Für mich auch ganz klar kein Elfmeter. Ich kann dir schon mal vorwegnehmen, Manuel Rost hat nach dem Spiel gesagt, wenn er sich für den Abschluss entscheidet, dann kann das kein Elfmeter sein. Und wir haben andere strittige Elfmeterszenen in der letzten Woche gehabt, aber das war dann doch wirklich einer der strittigsten, kann man dann, denke ich, sagen. Auf jeden Fall gleicht Chemie Leipzig damit aus. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Germania aus Halberstadt wieder da und wollte halt nachlegen. Aber irgendwann hat die BSG dann gemerkt, oh, wir müssen mal ein bisschen was investieren. Das war so um die 60. Minute rum. Und in der 71. Minute ist es dann Dennis Jepel, der nach sehr schönem Pass von Brückmann einschieben kann. Und dann hat es dann nicht mehr viel passiert. Und Chemie Leipzig feiert einen 2-1 Auswärtserfolg gegen ein stark und aufopferungsvoll kämpfendes Halberstadt.
Ja, eine Frage habe ich mal noch an dich zu der Partie.
Natürlich.
Weil ich die Diskussion schon mit einigen Chemiefans geführt habe in der vergangenen Woche.
Vielleicht machen wir die nach einem anderen Spiel, wenn das die ist, die ich im Kopf habe.
Nee, also genau zu dieser Partie in Halberstadt. Und zwar beim Treffer zum 1-0 von Ilja Lignani. Würdest du Benjamin Bellot da eine Teilschuld geben?
Nee, ich glaube, es sieht unglücklich aus, aber Teilschuld. Nee, es sieht einfach ein bisschen unglücklich aus, aber Teilschuld würde ich ihm nicht geben, glaube ich.
Okay, langsam habe ich das Gefühl, ich habe da wirklich eine sehr exklusive Meinung zu diesem Tor.
Also ich verstehe, dass man das sagt, aber ich sehe es einfach nicht so. Ich werde dich dafür jetzt nicht bashen, dass du da sagst, da hat er schon sich einen groben Fauxpas geleistet oder so.
Also
Aber ich sehe
ich
es
frage mich
anders.
halt, sein Stellungsspiel gefällt mir nicht. Er steht da so nah am kurzen Pfosten und macht dadurch die Ecke, die lange Ecke auf. Und das nutzt Lignani dann auch klasse auf.
Ja gut,
Aus, klar, aber.
wir können auch über den Ballverlust vorne reden, im vorderen Drittel bei Chemie. Also das war einfach in dem Moment, da hat die halbe Mannschaft geschlafen, nicht nur die Hintermannschaft oder Benjamin Bellot.
Das definitiv. Und dann würde ich sagen, springen wir auch zur dritten Nachholpartie. Auch wenn wir da jetzt noch keine Analyse zum Heiratsantrag in Halberstadt während des Spiels geführt haben. Aber er war erfolgreich. Wer die Ostsport-Zusammenfassung gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Dann gab
Herzlichen
es
Glückwunsch
nämlich,
auf jeden Fall.
ja,
Herzlichen
das
Glückwunsch.
natürlich definitiv. Und herzlichen Glückwunsch auch an Viktoria Berlin zu einem überzeugenden Auftritt und 3 Punkten gegen den Chemnitzer FC. Das hätte man so mit Sicherheit nicht erwartet. 3:0 hieß es am Ende im himmelblauen Duell. Das 1:0 in der 26. Spielminute durch Chalwa Ogbaize, der von Irba Mai bedient wurde, der mir allgemein richtig gut gefällt, seitdem er im Winter gekommen ist. Und der den Ball erobert hat, dann Ogbaize bedient und der den dann ins lange Eck setzt. 10 Zeigerumdrehungen später dann das 2:0 durch Enes Kütsch. Da war Christopher Theisen durch nach einem langen Ball, legt ihn an Torwart Jakub Jakubow vorbei, der fällt ihn und das war ein absolut unstrittiger Elfmeter, da gab es keine zwei Meinungen. Und Enes Kütsch verwandelt. Diesmal ein Elfmeter. Bei der Niederlage gegen Hertha 2 waren es ja sogar zwei. Jakubow hatte zwar die Ecke, aber der war zu gut geschossen. Und im zweiten Durchgang setzt Christopher Theisen, der den Elfmeter rausgeholt hat, dann den Schlusspunkt. Wird diesmal bedient von Enes Kütsch mit einem Steckpass und verwandelt dann flach. Und ich muss sagen, das Spiel wurde ja auch live übertragen. Viktoria Berlin besiegt Chemnitz hochverdient und auch in der Höhe verdient mit 3:0. Das war ein starker Auftritt von Viktoria und ein schwacher Auftritt von Chemnitz, der vermutlich seit dieser Phase am Saisonbeginn, wo gar nichts zusammenlief, der schwächste Auftritt der Saison.
Victoria is on fire, your defense is terrified. Oder wie war das bei der EM 2016 mit, wie ist er? Will
Will
Grigg?
Grigg?
Will Grigg? Ja, Victoria ist krass zurzeit. Die sind richtig, richtig gut drauf. Ich glaube, da kann man schon mal stolpern, aber nicht in der Art und Weise, wie Chemnitz das getan hat.
Ja, das auf jeden Fall. Ich sage mal so, wir kommen dann hier noch auf das Spiel am Wochenende von Viktoria, aber ich glaube, hätten wir dieses Ergebnis bei unserer Aufnahme gekannt, hätten wir anders getippt auf die Viktoria am Wochenende.
Da war noch, genau, das, lass mich jetzt, ich bin nicht, dass ich falsch bin, nur mal kurz checken, dass wir, die haben gegen Babelsberg gespielt, ne? Nicht, dass ich jetzt komplett was
Genau.
verwechsel, genau. Das war doch während der auch beim Tippen. Hast du noch zu mir gesagt, und Lok führt jetzt 1-0. Und da habe ich noch gesagt, darf ich meinen Tipp noch ändern? Ich glaube, das geht jetzt am Wochenende auch schief. Und da hast du gesagt, nein. Weil ich ja auf Babelsberg getippt hatte. Das weiß ich noch. Und ich habe mich sehr geärgert am Samstag. Weil ich, bei dem 1-0 habe ich ja dann so ein bisschen aus Spaß, ein bisschen aus Ernst gesagt, okay, dann verlieren die jetzt halt auch am
Ja, es stand ja
Wochenende.
dann schon sogar schon früh
Oder es stand schon
2:0.
2-0, genau, es
Ja,
stand 2-0, als
da
du es
waren ja
gesagt
20
hast.
Minuten erst gespielt und es stand schon 2:0.
Genau, sowas.
Ja, aber ich sag mal so, auch hätten wir gewusst, dass Viktoria, hätten wir das 3:0 gegen Chemnitz im Hinterkopf gehabt, hätten wir, glaube ich, auch eher auf Viktoria getippt, alle miteinander.
Das stimmt wohl.
Aber zu dem Spiel kommen wir später noch. Fangen wir mal mit dem Wochenende anders an. Nämlich mit der Partie zwischen dem Berliner AK und Rot-Weiß Erfurt. Und Rot-Weiß Erfurt gewinnt die Partie mit 2:0. Die Torschützen Romario Hairola. Das hat nur live keiner gesehen. Außer man war im Poststadion und hat sich wegwehen und ja, komplett nass werden lassen. Und das 2:0 fiel durch Sidney Lopez Cabral und ich habe selten ein Tor gesehen, wo es mich mehr gewundert hat, dass es gezählt hat. Oder wie hast du das gesehen?
Ich habe am Wochenende vor allem Tore gesehen, die nicht gezählt haben. Aber dazu kommen wir später. Ich würde erstmal kurz auf das 1-0 oder auf das Spiel generell zu sprechen kommen, weil die ersten 20 Minuten, die habe ich ja auch ein bisschen sehen können, oder die ersten 25, da fand ich, war der BHK, die kamen ganz gut in die Partie rein. Also da war es dann beispielsweise Susek, der in der 21. Minute den Ball nicht richtig trifft oder bei den Platzverhältnissen, die es aufgrund des Wetters gab, halt in den fünften Stock schießt, wie ein Sergio Ramos gegen Bayern München im Elfmeterschießen. Nachdem Krasniqi sich da gut durchgesetzt hat auf der rechten Außenbahn, da sah der BHK eigentlich ganz gut aus. Eine ähnliche Szene gab es auch ein paar Minuten später nochmal. Aber dann hat Erfurt so ein bisschen aus dem Nichts das 1-0 erzielt, bei wirklich, das kann man nicht oft genug betonen, richtig beschissenem Wetter. Selbst die Ostsport-Zusammenfassung, die mussten ja auf die Analysekameras vom BAK zurückgreifen, weil deren eigene Kameras teilweise ausgefallen sind. Also komplett wild. Ich glaube, hätten die das gewusst, dass es so ein bescheidenes Wetter wird, hätte die Partie vielleicht nicht stattgefunden. Kann ja sein. Du willst auf das 2-0 kommen. Und das darf man nicht geben. Das darf man nicht geben. Ich habe nur gehört, dass Malwitz im Live-Kommentar gesagt haben muss, das Tor wäre so okay, dass es fällt und das zählt, was mir so zugetragen wurde.
Ja,
okay.
Das waren seine Worte, weil er eben der Meinung war, dass Hairola da auch den Ball spielt. Tut er auch, aber
sein Knie spielt
den Ball,
den Mann.
Als er schon in den Händen des BRK-Torhüters ist. Und zweitens spielt sein Knie den Kopf.
Ja, hätte man mal ein Concussion-Protokoll gebraucht, weil er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, also Zwick, dass er ein bisschen benommen war. Und als er dann wieder so zu sich kam, das war dann auch für eine kurze Zeit, hat er gedacht, das Spiel ist abgepfiffen. Was er nämlich er hat dann mitbekommen, warum es nicht abgepfiffen ist, dass sein Torwarttrainer ruft, das ist ja so ein Witz, was für ein Witz. Und er sieht dafür die rote Karte. Das hat er mitbekommen. So hat er es, also mit der roten Karte, das weiß ich, ob er das mitbekommen hat so richtig. Aber die Rufe hat er mitbekommen und dann musste sein Torwarttrainer gehen quasi oder auf die Tribüne gehen. Ja, also Erfurt war auf jeden Fall besser in der Partie. Nach der Anfangsphase vom BRK kam nicht mehr viel, außer hier und da ein, zwei Schüsschen, vor allem gegen Ende. Weinhauer muss dann auch aufs das 3-0 machen, kurz drauf. Auch noch, aber das Tor darf es einfach nicht geben. Aber was man noch erwähnen muss oder sollte, was auch wichtig für Erfurt im nächsten Spiel am kommenden Wochenende ist, Manu, der hat ja einen BRK-Spieler, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist, an der Außenlinie gelegt. Das war in der 49. Minute schon, also noch bevor das 2-0 gefallen ist. Kann man auch vielleicht über eine rote Karte diskutieren, aber er hat Geld bekommen. Das bedeutet jedoch auch, das war die fünfte und er wird gegen Chemnitz am kommenden Wochenende fehlen. Und Manu ist ja schon das quasi Gesicht der Abwehr, der Mittelpunkt der Defensive quasi oder der letzten Defensivfreier bei Rot-Weiß Erfurt. Und dass der fehlt im nächsten Spiel, kann schlecht für sie sein.
Ein kleiner Fehler ist dabei.
Ein Fehler
dann
ist
fehlt
dabei.
Er nicht gegen Chemnitz, dann fehlt er gegen Altklinike.
Ach, der fehlt heute. Die haben ja, siehst du, diese Nachholspiele, ich sag's jede Woche, die kotzen mich an. Die kotzen mich an. Dann fehlt er heute, in dem Spiel, das in einer knappen Stunde losgeht. Die Nachholspiele.
Ja, aber das
mich
kann
fertig.
Auch da, also
Altklinike auf jeden Fall.
Ist stark.
Altklinike auswärts, würde ich nicht viel dagegen wetten.
Nee, ja, ich glaube, wir sind uns einig, sportlich gesehen geht der Sieg in Ordnung, aber also das 2-0 darf halt wirklich, das darf unter keinen Umständen zählen.
Ja, generell hatten wir viele Schiedsrichterkatastrophen in der vergangenen Woche. Ja, naja. Aber es, wie gesagt, ist am Ende auch nur Makulatur. Hauptsache, Zwick geht's gut und er hat jetzt keine Schäden in Form von, ja, von der Gehirnerschütterung davongetragen, die ihn jetzt beeinträchtigen können in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer. Aber das Tor darf halt nicht gegeben werden.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Und eins muss man aber auch dazu sagen: Rot-Weiß Erfurt hat momentan einen absoluten Lauf.
Wer ist denn für dich momentan der Top-Favorit auf die Meisterschaft, Klemmer?
Ich kann das nicht anders sagen. Es ist tatsächlich Rot-Weiß Erfurt.
Mir blutet das Herz.
Ja.
Wohlwissend, dass immer, wenn du jemanden zum Top-Favoriten erklärst, die danach abstinken.
Eben. Ich sag mal, diese Medaille hat zwei Seiten.
Und
In
hoffentlich
dem
kriegt er vor
Fall.
die Holzmedaille. Aber sie stehen auch verdient da oben, das muss ich ja leider auch zugeben. Da gibt es momentan nicht viel zu rütteln, um das nochmal mit Zahlen ganz kurz zu untermauern. Erster mit 41 Punkten nach 19 Spielen. Auf Platz 2 ist der CFC mit 21 Spielen, 39 Punkten, also 2 Punkte weniger, 2 Spiele mehr. Und auf 3 ist Cottbus, die 20 Spiele haben, also eins mehr als Erfurt mit 37 Punkten. Ja, und dann kommt Jena, aber die haben 2 Spiele mehr und 4 Punkte weniger. Da müssen wir mal abwarten und hoffen, dass wir ein heißes Thüringen-Derby bekommen, wenn Erfurt jetzt mal ein bisschen strauchelt.
Ja, ich sage mal so, die Wochen der Wahrheit, die beginnen in 50 Minuten unserer Zeit jetzt.
Da ist
Wenn ihr
nämlich
die Folge hört, dann haben sie
Derby-Vorverkauf.
schon begonnen.
Da ist nämlich Derby-Vorverkauf. Deswegen meinst du natürlich.
Selbstverständlich, dann wären es ja 53 Minuten.
Gott, ja, okay. Korinthenkacker.
Ich kann nichts dafür, dass der Verein sagt, wir machen das um 19:03 Uhr.
Es ist halt so. Gut, weitermachen.
Ja, schauen wir mal zur zweiten Partie am Freitagabend. Und zwar der FSV Luckenwalde, der ja 6 Spiele in Folge nicht verloren hatte, hat die VSG Altklinike empfangen. Und ja, ein 7. Spiel in Folge mit einem Punktgewinn gab es nicht für die Mannschaft von Michael Braune. 0:1 hieß es. Am Ende im Werner-Seelenbinder-Stadion für die Gäste. Und der Torschütze war, wie kann es eigentlich anders sein, Kolja Uden. 4. Saisontreffer für den Schweden und der 4. im Jahr 2023. Seine ersten beiden hat er beim Sieg in Cottbus gemacht. Und diesmal hat er auch das goldene Tor gemacht, hat den Ball im Mittelfeld bekommen, ist dann noch ein Stück einfach über den Platz spaziert, hat aus der Distanz mal abgeschossen. Und der Ball war im Tor. Man muss auch dazu sagen, Nicolas Tix, der im Luckenwalder Tor André Thoms vertreten hat, sah da wirklich alles andere als glücklich aus. Ist dran mit der Hand am Ball und dann rutscht er irgendwie durch. Den kann er an einem guten Tag definitiv halten. Und insgesamt war Altklinike klar die bessere Mannschaft. Von Luckenwalde kam ganz, ganz wenig. Das Einzige, wo sie Pech hatten, da stand es noch 0:0, ungefähr eine Viertelstunde war rum. Da kommt ein Pass von Einsiedel in den Strafraum und Zeiger, der VSG-Verteidiger, ja, im Stile eines Volleyballers mit erhobenem Arm haut er den aus dem Strafraum raus und es gibt keinen Elfmeter für Luckenwalde. Da haben sie natürlich Pech gehabt, hätte das Spiel in andere Bahnen lenken können, aber ansonsten war Altklinike klar besser. Uden traf vor der Halbzeit nochmal, diesmal aber aus einer Abseitsposition. Dann setzte Gordon Büch auch noch eine Ecke direkt an die Latte. So rum ist das vielleicht dann auch noch besser ausgedrückt. Und auch im zweiten Durchgang Altklinike mit Riesenchancen. Tugay Usan hatte eine, haut den Ball frei vor Tix in die Wolken, auch im Stile eines Sergio Ramos, wie du es eben schon so schön verglichen hast. Auch Kolja Uden und Alin Shoshi mit weiteren Gelegenheiten, die sie auslassen. Aber von Luckenwalde kam gar nichts. Die beste Gelegenheit war dann noch durch Gollnack in der Nachspielzeit, der aus guter Position am 5-Meter-Eck zum Kopfball kommt, den aber auch meterweit daneben setzt. Und sonst war das diesmal nichts von Luckenwalde, die da ihre Serie nicht weiter fortsetzen konnten. Aber Altklinike, die sind richtig gut drauf momentan und holen die nächsten 3 Punkte. Und eins will ich auch mal dazu sagen, war jetzt kein schlechtes Spiel, aber dass nur ein Tor fällt im Duell zwischen den beiden Mannschaften, die mir so im Saisonverlauf als die beiden ineffizientesten in der Offensive aufgefallen sind und unglücklichsten vorm Tor, das wundert mich zumindest überhaupt nicht. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich ganz genauso. Mich hat es gewundert, aber dennoch, dass Luckenwalde generell so harmlos war nach den letzten Wochen, dass sie sich nicht so viele Chancen kreieren konnten. Klar waren hier und da ein paar dabei, aber wenn man die mit denen vergleicht, die Altklinike hatte, war das schon relativ deutlich. Du hast zum nicht gegebenen Elfmeter gesagt, es wäre im Stile eines Volleyballers gewesen. Ich glaube, der werte Herr könnte auch Tennisspieler sein. Das ist eine super Rückhand. Das war eine super Rückhand, wie man das nicht sehen kann. Da sind wir bei den Schiedsrichterkatastrophen Teil 2 und 3, quasi in der vergangenen Woche. Ein paar Parts kommen noch. Was soll man dazu sagen? Wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht. Klar, Lucken steht dann immer noch 0-0, Luckenwalde hat immer noch die Chance. VSG gewinnt komplett verdient. Was mich in der Zusammenfassung ein bisschen überrascht hat, und das war direkt am Anfang, dass Braune, der Trainer von Luckenwalde, gesagt hat, Alt-Glienicke sei die beste Mannschaft der Regionalliga Nordost. Also, bei aller Liebe, Alt-Glienicke kann die beste Mannschaft der Regionalliga Nordost sein, on any given Sunday, wie man in der NFL so sagen würde. Statt jetzt sind sie aber nur Tabellensechste mit 33 Punkten, 8 Punkte hinter Erfurt, gleich viel Spieler. Das ist für mich jetzt nicht die beste Mannschaft der Liga, auch wenn sie momentan, und das kann man ja nicht bestreiten, einen guten Lauf haben und sehr gut spielen. Vielleicht in einer Stunde reden wir darüber, dass Alt-Glienicke nur noch 5 Punkte hinter Erfurt ist und dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Aber die Aussage, das, ja, das war wahrscheinlich aus Respekt vor Carsten Heine. Keine Ahnung.
Ja, das definitiv. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, das ist heute wirklich das Make-or-Break-Spiel für die VSG Altklinike in Erfurt. Das müssen sie gewinnen. Dann sind sie für mich aber wirklich gefährlich. Und wenn sie das nicht gewinnen, dann ist es da endgültig vorbei, oben mitzuspielen. Und eins ist doch auch schön. Letzte Woche haben wir in Cottbus den Lionel Messi der Regionalliga Nordost bekommen. Und diesmal gab es eben in Luckenwalde bei der VSG Altklinike in Person ihres Verteidigers Philipp Zeiger den Roger Federer von Berlin, so wie er da den Ball weggeschlagen hat.
Warum schreibst du nicht die Titel für Ostsport? Verpflicht den Mann. Verpflichtet ihn.
Das wäre doch eine gute Idee.
Vor allem ist ja auch doppelt so gut, dass du Federer und nicht Nadal sagst, weil Federer war doch auf Rasen viel besser und Nadal auf Sand. Habe ich das richtig im Kopf?
Das ist richtig, das so weit
Aber
habe ich
das
jetzt gar
passt ja,
nicht gedacht.
noch besser dann.
Das passt noch besser. Ich habe einfach nur dran gedacht, weil die Rückhand von Roger Federer stilistisch so wunderschön ist.
Das ist fair.
Aber wie dem auch immer sei, also schauen wir mal, wer nächste Woche dann der LeBron James von Meuselwitz wird.
Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
Ja, bis dahin ist es aber noch ein Stück hin. Und der Freitagabend hatte noch eine dritte Partie. Und da hat Lok Leipzig, die dann nach ihrem Dienstagsspiel schon am Freitag wieder ran mussten, den Greifswalder FC empfangen. Und Roland Groß hatte es schon nach dem Jena-Spiel gesagt, wir sind jetzt im Abstiegskampf angekommen. Und verbessert haben sie ihre Lage nicht. Markus mit der 3-1-Niederlage.
Da hat Roland Groß wohl recht, dass sie jetzt da angekommen sind. Wobei man sagen muss, also Lok kam gut in die Partie rein, aber noch ungefähr 30 Minuten bis zum Ende der ersten Halbzeit hatte Greifswald eine echt gute Phase, in der sie sich ja auch mit der 1-0-Führung belohnt haben. Bandowski war das dann, der nach einer Ecke ja quasi frei einschieben kann, setzt sich da gut gegen die Gegner durch und macht sein erstes Saisontor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber das war die einzige gute Phase vom Greifswalder FC in dem Spiel. In der ersten Halbzeit ist generell nicht so viel passiert. Es gab hier und da zwei, drei Chancen, aber dass Greifswald da in Führung geht, ist vielleicht ein bisschen glücklich, wenn man sich das nur so angucken würde, jetzt beim Kicker irgendwie, wer hat mehr Torschüsse, wer hat weniger Torschüsse. Aber in der Phase wirkten sie auch in der Zusammenfassung, was ich gesehen habe, schon dominanter oder besser als Lok. Allerdings kommt Lok Leipzig dann ja mit viel, ja, jetzt wollte ich einen Gas-Joke machen, das ist ja eine Lok, ja, kein Gas, mit viel Kohle aus der Pause oder so. Siehst du, ich soll das einfach lassen, ich überlasse das einfach dir. Jedenfalls kommt Afellgar dann angerauscht und wird in der 50. Minute gelegt und es gibt 11 Meter nach einem Foulspiel. Und willkommen bei Part 4. Ich glaube, Part 4 war es, oder? Der Schiedsrichterkatastrophen
Ja,
der vergangenen Woche. Ist es
definitiv.
eine Schiedsrichterkatastrophe? Die erste Frage.
Ja, also es gab einen leichten Kontakt von Krolikowski an Osman Atilgan, aber Es war vielleicht etwas mehr Kontakt als in der vergleichbaren Szene bei Chemie, aber mir trotzdem nicht genug. Aber eins muss man dazu sagen, dem Spiel hat es gut getan. Wir hatten dann nämlich einiges an Würze drin. Denn ein bisschen Pfeffer kam ins Spiel.
Ich wollte gerade sagen, du hast das so betont, jetzt kommt ein Pan. Ja, Pfeffer, also der beste Elfmeterschütze der Liga, Fragezeichen, macht das Ding dann halt rein. Beim Elfmeter an sich, ich finde es super schwer zu sehen. Also ich habe mir die Einstellung bestimmt 10 Mal angeguckt und man sieht auf jeden Fall in Kontakt, aber durch die Kameraposition sieht man am Ende nicht, inwiefern er Attilgan trifft. Weil wenn er ihn dann natürlich hinten in der Laufbewegung irgendwie am Fuß direkt trifft und er kommt dann halt gegen das Bein oder was auch immer, dann stürzt er natürlich. Aber er zieht ihn halt auch so ganz leicht runter. Ich finde es super schwer zu sehen. Also, wenn der Elfmeter für meinen Verein gepfiffen wird, sage ich Elfmeter. Wenn er gegen meinen Verein gepfiffen wird, sage ich niemals einen Elfmeter. Und so sage ich, ich halte mich raus. Ich bin nicht Schweiz.
Selbst der Ostsport-Kommentator hat ja gesagt, es ist nicht ersichtlich, ob es den Fußkontakt gab, gibt, wie auch
Super schwer
immer.
zu sehen.
Gibt es den, klar, dann ist es ein Elfmeter, aber ja, ich habe den nicht gesehen.
Er nimmt den Kontakt dankend an und das will man doch aber auch von seinem Spieler haben, wenn man ehrlich ist. Das will jeder von
Ja.
seinem Spieler seines Vereins sehen. Ja, ist schwer. Aber da war das Spiel noch nicht vorbei. Wir sind immer noch in Minute 50. Ja, dann gab es dann mal von Halberstadt einen Freistoß nach ungefähr 60 Minuten. Der war auch gut getreten, der geht dann über den Kasten. Aber das war auch alles, was sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Nur 3 Zeigerumdrehungen später ist es dann Grimm, der mit seinem ersten Tor für Lok Leipzig auch einen Freistoß aus 17 Metern einschieben kann, einschießen kann. Und Grimm ist es auch, der in der 84. das 3:1 markieren kann, nachdem sich da Dombrowa schön rechts durchsetzt, in den Rückraum legt. Sjane lässt den Ball durch und Grimm schiebt zum 3:1 ein. Was man auch noch erwähnen muss, Sjane hatte nicht das größte Glück in dem Spiel. Er hat davor schon mal eine riesige Chance gehabt, um schon das 3:1 zu machen. In der ersten Halbzeit hatte er ein, zwei Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Das Glück war ihm nicht so hold. Aber Lok gewinnt am Ende des Tages verdient mit 3:1, auch wenn der Elfmeter Herausholer, nennt man das so, der gefaulte Atilgan, seine fünfte gelbe Karte sah und damit dann auch im nächsten Spiel fehlen wird.
Ja, aber eins muss man auch noch dazu sagen. Du hast jetzt angesprochen, Jamal Sjane hat gerade nicht die allerglücklichste Phase. Aber dann.
So habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, in dem Spiel war er nicht glücklich, weil er hat dieses Jahr, glaube ich, also im Kalender ja auch schon 4 Tore geschossen oder 3. Da oder vier.
Aber jetzt die letzten Spiele, die beiden Spiele, die wir jetzt in dieser Folge besprochen haben, hat er nicht getroffen. Trotz 7 Locktoren.
Okay, das ist
Sagen wir es
fair.
mal so. Und es gibt ja immer noch Pfeffer und Attilgan, die weiter ihre Tore machen, gerade Pfeffer jetzt wieder, der ja auch 7 Spiele nicht getroffen hatte. Und dann hat man jetzt aber plötzlich neue Torschützen, Dombrowa gegen Babelsberg und jetzt der Doppelpack von Ricardo Grimm, der seine ersten Tore für Lok geschossen hat. Man, sage ich mal, wird da variabler in der Offensive. Wird Albin Chiba sicher freuen.
Ja, vor allem nachdem es in den letzten Wochen und Monaten für ihn, zumindest von Fanseite aus, auch mal ein bisschen enger gewesen ist, dass sie seine Entlassung gefordert haben. Er war ja auch nicht sehr glücklich nach dem Babelsberg-Spiel, dass Babelsberg nochmal so rangekommen ist. Und dafür war das schon eine ziemlich abgebrühte Leistung, die Lok vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt hat. Und das zeigt sich auch in der Tabelle. Also Lok Leipzig ist mittlerweile wieder Fünfter mit 36 Punkten nach 20 Spielen. Und wir nehmen einfach wieder Erfurt den ersten als Vergleichswert, haben ein Spiel mehr und 5 Punkte weniger. Aber jeder hat zurzeit einiges an Spielen mehr und Punkte weniger als Rot-Weiß Erfurt. Das sieht schon wieder viel besser aus. Und wie gesagt, wenn Alt-Klinike heute in Erfurt punkten kann, dann kann vielleicht Lok Leipzig auch wirklich nochmal nach oben schielen.
Ja, da, das ist möglich, sagen wir es mal so. Aber bei allen Mannschaften, die nicht Rot-Weiß Erfurt heißen, muss jetzt bis Saisonende quasi schon alles zusammenpassen. Außer Erfurt bricht natürlich ein.
Ich glaube jetzt nicht, dass sie direkt einbrechen werden. Ich habe ja gesagt, sie kommen am Ende der Saison nicht unter die Top 5, aber dass es wirklich die Top 5 so eng beieinander ist, also bezogen auf Erfurt. Aber lass sie jetzt mal von den 2 Nachholern 0 bis 2 Punkte holen. Das ist ja dann auch ein Programm, dass so eine Mannschaft gehen muss. Und jede Mannschaft hatte bis jetzt ihre Schwächephase und Erfurt hatte mal eine ganz kleine, mal ein, zwei Spiele lang. Und wenn die mal reinkommt und dann spielen ja, also von den ersten, sag mal jetzt mal, ja komm, sag mal ersten 9 bis zum BHK, gibt es ja noch so viele direkte Duelle, wo sie sich gegenseitig die Punkte rauben. Erfurt muss halt patzen. Wenn Erfurt nicht patzt, was ich momentan auch nicht so sehe, dann hat Bock nicht viel Chancen.
Das ist ja auch wieder die Sache mit dem gegenseitig Punkte wegnehmen. Da braucht es eben auch diese eine Mannschaft, die da mal den Run startet und dann mal gegen die direkten Konkurrenten eben auch die Punkte holt. Aber schauen wir erstmal weiter auf den 21. Spieltag und schauen mal, mittlerweile muss man das klipp und klar so sagen, zu zwei Mannschaften, die relativ fest in der unteren Tabellenhälfte sitzen und deren Saisons kaum unterschiedlicher verlaufen könnten. Babelsberg und Viktoria Berlin. Babelsberg super gestattet, aber doch mit einem ganz klaren Abwärtstrend, haben sich da jetzt auf Platz 10 festgefahren und Viktoria Berlin, die sich erstmal eingrooven mussten, die jetzt aber richtig gut spielen und auch die Partie bei Babelsberg mit 2:0 für sich entscheiden konnten. In der 8. Minute war es Christopher Theissen, der ja schon unter der Woche getroffen hatte, mit dem 0:1 nach Vorlage von Seifert. Allerdings kann sich Viktoria Berlin da bei dem Babelsberger Rausch bedanken, der mit einem kapitalen Bock den Ball da Seifert in die Füße gespielt hat, der dribbeln konnte und Seifert den Ball in den, oder Seifert legt dann besser gesagt Theissen den Ball in den Lauf und er muss nur noch einschieben. Und jener Christopher Theissen musste dann aber verletzt ausgewechselt werden, hat einen heftigen Tritt mitbekommen, wurde mit der Trage vom Platz gebracht. Es ist aber wohl nur eine Prellung, konnte wohl nach dem Spiel auch schon wieder leicht auftreten. Und für ihn wurde eingewechselt der Mann, der besser Saltos schlagen als Elfmeterschießen kann, Phil Harris. Und der hat dann auch das 2:0 erzielt in der 51. Minute. Nach einem Dribbling von Dehl gibt er den Ball in die Mitte, die Leihgabe von Union Berlin. Da trifft Okbaize zunächst die Latte, aber im Getümmel schaltet Phil Harris am schnellsten, nutzt seine langen Beine aus, schiebt den Ball über die Linie und sorgt dann für den Endstand, hat auch schon im ersten Durchgang eine Chance aufs 2:0 verpasst. Da gab es allgemein viele Möglichkeiten. Auch Babelsberg mit Chancen, aber Frahn und Steinborn scheiterten beide am super aufgelegten Viktoria-Keeper Kinzig, der da richtig gut drauf war. Und im zweiten Durchgang war Kinzig dann auch gegen Frahn nochmal stark zur Stelle, als Frahn, glaube ich, selbst nicht wusste, wie er den noch gehalten hat. Und dann muss man sagen, ist das Ganze aber auch etwas abgeflacht und mit dem 0-2 auf der Last des 0-2s auf den Schultern ging nicht mehr viel bei Babelsberg und sie waren dann auch zu harmlos und irgendwo die große Hoffnung, dass sie da nochmal das Ruder rumreißen, kam nicht auf, denn diese paar Abschlüsse, die es gab, die waren einfach absolut harmlos.
Ich weiß auch nicht, was ich gerade zu Babelsberg sagen soll. Ich habe sie ja vor der Saison auf Platz 4 getippt. Das sah auch eine Zeit lang echt gut aus oder heiß aus, der Tipp. Aber ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Die Mannschaft hat so viel Qualität, dass sie eigentlich auf jeden Fall um die Top 5 mindestens mitspielen kann in dieser Liga. Du hast sie als in der unteren, was, im unteren Tabellendrittel, hast du gesagt? Wenn ich jetzt nicht falsch liege oder das falsch verstanden habe.
Untere Tabellenhälfte.
Ja, gut, okay, das sind sie aber ganz knapp. Das klingt immer drastischer, als es ist, wenn du Zehnter bist. Untere Tabellenhälfte, ja. Aber es ist ganz klar, es gibt einen eminenten Verfall im Spielsystem bei Babelsberg 03 oder in den Ergebnissen bei Babelsberg 03. Man darf sich's gerne aussuchen oder auch beides. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schlecht, was da in den letzten Wochen, Monaten gezeigt wird. Du hast auch schon vorhin bei dem Nachholer gesagt, hätten wir da das Ergebnis gekannt, dann hätten wir auch das Ergebnis von Viktoria gekannt, hätten wir anders getippt. Ich weiß nicht, was ich zu Babelsberg momentan sagen soll. Ich weiß aber, dass ich zu Viktoria sagen muss, die Mannschaft ist momentan echt heiß. Die sind heiß gelaufen und die gefallen mir richtig gut. Nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch, was sie spielerisch auf den Platz bringen. Das ist überragend. Also momentan wahrscheinlich natürlich neben Erfurt wer könnte es auch anders sein? Die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Nordost, weil man muss natürlich auch bedenken, vor 4, 5 Spieltagen sah das alles noch ein bisschen schlechter aus bei Viktoria. Oder gehen wir noch weiter zurück, vor dem Lichtenberg-Spiel. Ja, wenn sie das verlieren, geht es vielleicht ganz anders aus. Mittlerweile haben sie 7 Punkte Vorsprung auf dem 15. Tabellenplatz. Okay, sie haben auch 2 Spiele mehr, aber die Spiele im Jahr 2023, die sie gemacht haben, waren selten schlecht. Und das durchaus beachtlich, was da das Trainerteam und natürlich auch die Mannschaft bei Viktoria Berlin momentan zeigt.
Ja, das definitiv. Und ja, sie haben ein Spiel mehr, aber es sind auch nur noch 2 Punkte Rückstand auf Babelsberg.
Das ist irgendwo erschütternd, oder? Wenn man sich das so anguckt.
Und
Aber
das ist auch, das ist mir jetzt auch eben erst aufgefallen beim Blick auf die Tabelle. Das ist aber dann der Punkt, wo ich sage, ja, Babelsberg ist Zehnter. Ja, untere Tabellenhälfte, aber es sind nur noch 2 Punkte Vorsprung auf Viktoria und auch auf die Hertha Bubis. Wenn du dann plötzlich auf Platz 12 stehst, das sieht nicht mehr schön aus. Ich glaube jetzt nicht, dass Babelsberg irgendwo noch unten reinrutscht, keinesfalls. Ich will nicht sagen keinesfalls, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Aber wenn da am Ende so ein 12. Platz steht, das klingt alles andere als zufriedenstellend.
in den Folgen, in denen wir mal wirklich nach Abschluss aller Spiele, die wir uns mal angeguckt oder beziehungsweise besprochen haben, haben wir auch hin und wieder mal über die Tabelle geredet. Und da ist öfter nicht nur von dir, auch von mir oder von Luca der Tenor gewesen, es gibt kein Mittelfeld in der Tabelle. Aber wenn ich mir jetzt so Hertha 2, Viktoria Berlin, Babelsberg und mittlerweile auch den BHK angucke, mit ja, Chemie und BFC will ich jetzt nicht reinzählen, aber bildet sich da so langsam so eine kleine Mittelfeldtruppe, die so im Niemandsland der Tabelle umherschwirrt? Und ist die erste Frage. Und die zweite ist, wen von denen stört das? Und ich glaube nicht, dass es Hertha 2 stört. Ich glaube auch nicht, dass es Viktoria Berlin momentan stört.
Ja, also Punkt 1, ich würde da Chemie und den BFC schon mit reinzählen in dieses Mittelfeld. Tatsächlich.
Ja, gut, das ist halt auch nur ein Punkt. Es ist halt wirklich, die
Und der
Übergänge sind
BFC
so
hat noch ein Spiel mehr.
fließend. Ja, okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich sehe es auch gerade.
Und gerade Babelsberg und BRK und mit Abstrichen auch Chemie, so rund läuft es da zurzeit nicht.
Ja, aber der BFC war dann die Wochen vom vergangenen Wochenende schon besser. Viel besser,
Ja,
in meinen
auf
Augen.
jeden Fall. Aber ich sag mal so, sie haben 8 Punkte und also wenn man jetzt mal angenommen, Erfurt würde beide Nachholspiele gewinnen, wenn das 14 Punkte Rückstand.
Ja, klar, ja. Ja, vielleicht bildet sich das auf jeden Fall wirklich so Mittelfeld in der Liga, was wir auch lange Zeit nicht so absehbar fanden oder nicht als absehbar empfanden.
Ja, aber man kann das sogar noch weiter drehen. Wenn ich da
Bitte
jetzt
mach.
mal auf die Tabelle gucke. Meuselwitz ist richtig gut drauf. Die haben sich gefangen. Luckenwalde genauso. Und Greifswald hat die Qualität. In diesem Mittelfeld solltest du dir nicht zu sicher sein. Und jetzt, wenn du da das Fußballspielen komplett einstellst und das ganz blöd läuft, kannst du noch bis auf Platz 15 rutschen. Und der könnte bekanntlich dafür sorgen, dass du nächstes Jahr nicht mehr in der Liga bist.
Ja, aber glaubst du ernsthaft, dass es ein Szenario gibt oder viele Szenarien gibt, in denen Hertha 2 Viktoria oder Babelsberg unten reinrutscht? Also wirklich so reinrutschen, dass sie aktiven Abstiegskampf haben werden? Glaubst du das?
Ich glaube es nicht, aber ich sag mal so, man sollte sich jetzt keine Niederlagenserien erlauben und das sind dann gerade diese Spiele gegen die Mannschaften, die weiter unten stehen. Wir hatten ja wirklich lange diese 10 Mannschaften bis Babelsberg. Noch sind sie so sortiert. Kann nächste Woche schon anders aussehen. Wo wir gesagt haben, ja, die sind weit weg vom Rest. Und ja, wenn du diese Spiele zu Hause gegen eine Mannschaft darunter verlierst, wenn dir das passiert, dann kommen die schweren Gegner. Dann kann das plötzlich eklig aussehen. Kleiner Vorweggriff. Schon mal, Babelsberg spielt jetzt die nächsten 4 Wochen. Luckenwalde, TB, Lichtenberg, Greifswald. Also, wenn du das irgendwie jetzt komplett in Sand setzt, dann wird es eklig, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich
Lass
sag.
uns, sorry.
Potenzial ist da, dass das nochmal eng werden könnte.
Lass uns da in den nächsten Wochen nochmal drüber reden, aber ich glaube, momentan sehen wir da einfach eine Mittelfeldmannschaft und das ist auch, was auf dem Platz repräsentiert wird. Schade eigentlich, weil In der Mannschaft ist viel Qualität. Die konnte man sich ansehen oder man konnte sich zumindest viel Offensivspektakel oder viel Offensive versprechen von der Mannschaft und wir sehen davon einfach überhaupt nichts momentan.
Das definitiv. Und eins muss man dann fairerweise natürlich auch dazu sagen, Viktoria spielt viel, viel besser als dieser 11. Tabellenplatz.
Ja, das kann man nicht oft genug betonen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen so untergegangen bei unserem Gespräch, aber was Viktoria momentan liefert, wie gesagt, Mannschaft der Stunde eigentlich, wenn man das so sieht, auch wo sie jetzt quasi herkamen oder wo sie standen nach der Hinrunde beziehungsweise nach dem Kalenderjahr 2022.
Ja. Schauen wir mal weiter am Samstag. Da gab es auch noch die Partie zwischen Lichtenberg 47 und Chemie Leipzig. Und ich sag mal so, die Ostsport-Zusammenfassung dieser Partie ging 3 Minuten 20 und hatte auch Interviews dabei.
Na, jetzt hast du mein Intro geklaut. Verdammt. Ich wollte sagen, jetzt schweigen wir mal 10 Sekunden und dann hätte ich gesagt, das waren die Highlights. So schnell gehen die vorbei.
Sag mal so, also mit Interviews hat ja nicht jedes Spiel immer Interviews. Aber also ich bin der Meinung, das war das kürzeste sogenannte Highlight-Video, was wir bisher diese Saison hatten. Und ja, die äußeren Bedingungen waren auch unglaublich eklig, um irgendwie Fußball zu spielen. Aber ich sag mal so, in der nächsten Lexikon-Ausgabe, wenn da irgendwo 0 zu 0 steht, dann muss da eigentlich nur der YouTube-Link zu dieser Zusammenfassung rein, oder?
Ich habe meine Notizen gemacht. Meine Notizen sind, ich lese jetzt einfach vor. Erstes, Highlights 3 Minuten lang. Lol. Zweitens, munterer Beginn bei schlechtem Wetter. Das hat gestimmt. Drittes, generell passiert aber wenig. Annäherungsversuche, aber chancenarm.
Ja, also du hast sehr frei gesprochen, aber doch ein wenig abgelesen.
Ne, ich habe ja gesagt,
Deswegen.
ich lese sie vor. Ich habe mich jetzt zu meinem Bildschirm gedreht.
Ja, trotzdem gibt es da jetzt Abzüge in der B-Note. Ja, also wir hatten uns ja die Spiele heute mal aufgeteilt. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass Kevin Hetzel, der ehemalige Co-Trainer, an der Seitenlinie stand.
Seine Aufgabe war es laut Ostsport, die Defensive oder was er als ja, Maximale ausgegeben, als Maxime ausgegeben hat, so heißt es, war es die Defensive zu stabilisieren und naja, das hat er geschafft. Und das ist nicht negativ gemeint, aber es war halt einfach ein Grottenkick, was ich so gesehen habe in den 3 Minuten. Da ist wieder Rihanna-Song länger. Also.
Ich sag mal so, ich habe ihn jetzt vorhin kritisiert, jetzt möchte ich ihn auch kurz loben, Benny Bellot. Das war eigentlich auch schon die aufregendste Szene der Partie, ein Schuss von Hüseyin Çor nach wenigen Minuten. Den hält er wirklich gut. Aber danach waren diese Torannäherungen, ja, es war nett gemeint, sagen wir es mal so.
Also es wirkte, was heißt wirkte? Ich habe hier 3 Minuten geguckt und kann 87 weitere interpretieren quasi. Es wirkte so, dass Lichtenberg nicht konnte und Chemie nicht wollte. Oder bei dem, was man ja wieder auch erwähnen muss an diesem Wochenende, bescheidenen Wetter konnten beide nicht so ganz. Es war einfach ein 0-0-Spiel, ein Graupenspiel. Ich habe auch mit einigen Chemieleuten geschrieben und mal nachgefragt. Da kam halt auch so, ja, das war ein absoluter Fußballklassiker, den man gesehen haben muss. Nicht. Also. Ich glaube, die Vor-Ort-Eindrücke, die mir so mitgeteilt wurden, die bestätigen das, was wir gesehen oder auch nicht gesehen haben.
Also ich kann dazu nur folgenden Spruch bringen, der mir anonym zugesendet wurde. Hey Baby, bist du Chemie Leipzig, weil du könntest mich jede Woche enttäuschen, aber ich würde trotzdem immer an deiner Seite stehen.
Ja, und für diesen Spruch wurde ich gefragt, ob der okay ist.
Ich
Die
auch.
Person, die das geschrieben hat, weiß, dass sie gemeint ist.
Liebe Grüße, sagen wir mal so viel, wenn du das hier hörst. Ja, gut, ich sag mal so. Was ich dazu sagen möchte, nur, ich möchte bei dem Wetter, würde bei dem Wetter auch keinen Fußball spielen wollen.
Ich würde bei dem Wetter gar nichts machen wollen. Was ich kurz machen wollen würde, lass uns mal 1, 2 Minuten über Chemie reden. Wir haben schon über Lichtenberg viel geredet, viel gesagt in dieser Folge. Aber bei Chemie, Tabellenachter jetzt, klar, man hat eh keinen Lizenzantrag gestellt. Also aufsteigen, selbst wenn man Erster wäre, könnte und will man auch nicht. Angesichts der finanziellen Mittel, die man dafür aufbringen müsste. Aber was machen wir aus dem Chemie, das wir im Jahr 2023 bisher sehen?
Also mir gefällt es ehrlich gesagt auch von den Auftritten nicht besonders gut. Und es geht auch irgendwo sukzessive bergab. Man hat am Anfang das Unentschieden gegen Erfurt und das Unentschieden gegen Babelsberg. Beides zu Hause, wo ich nur sage, passt. Dann kommt dieser absolute Nicht-Auftritt, als man 4-0 in Altklinike verliert. Dann verliert man auch noch zu Hause gegen Luckenwalde. Gut, passiert immer. Aber ja, da war die Leistung okay. Dann Halberstadt, das war auch ein Krampf, dass man das gewinnt. Und ehrlich gesagt, vielleicht sogar ein bisschen unverdient. Und dann jetzt unter widrigsten Bedingungen das. Und jetzt steht Chemie Leipzig auf Platz 8, hat 20 Spiele gespielt, aber jetzt nur mal, um zu zeigen, wie eng die Liga ist. Sollte Altklinike heute gegen Erfurt gewinnen, morgen Hertha 2 gegen den BRK gewinnen und Chemie den Nachholer gegen Cottbus gewinnen, wäre Chemie Leipzig Herbstmeister. Und
Okay,
4 Wochen später
wow.
stehen sie auf 8.
Herbstmeister Chemie Leipzig. Das müssen wir uns lange anhören, wenn wir noch mal eine Kollabo-Folge mit dem CE machen.
Das habe ich ja auch von einem Mitglied dieses Podcasts, habe ich das im
Ach
Twitter-Feed
so,
gesehen.
okay. Das habe ich dann wohl überlesen. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, letzte Woche war es gesagt, sie haben wahrscheinlich overperformed. Und das ist ja auch nichts Schlimmes prinzipiell. Union Berlin overperformt auch gerade regelmäßig. Nicht um die zwei zu vergleichen, aber nur mal so ganz grob prinzipiell. Ja, ich glaube, in Leutsch kann man zufrieden sein, wie die Saison läuft, auch wenn man jetzt nur mal auf die Tabelle guckt. Ich meine, Tabellenachter war es, ne, hast du gesagt? Nicht, dass ich jetzt hier falsch. Genau, Tabellenachter momentan spielen zum Teil sehr gut Fußball. Jetzt ist mal so eine kleine Down-Phase drin. Dennoch. Ein bisschen mehr erhofft man sich dann ja schon. Also gerade gegen Halberstadt, vielleicht auch gegen Luckenwalde, auch wenn die momentan richtig hot sind. Und vor allem auch gegen den Lichtenberg mit dem neuen Trainer, auch wenn das natürlich immer sehr schwer ist. Aber so im Vakuum betrachtet, erhofft man sich da schon mehr. Bei Altklinike, dass die irgendwann mal zu Hause jemanden abschießen müssen, dass der Knoten mal platzt. Da hat es halt leider Chemie Leipzig erwischt, aber das war ja klar, dass es irgendwann mal passiert. Und dass wir da gegen Erfurt einen Unentschieden holen, Erfurt lässt nicht viele Punkte liegen, Babelsberg kann, wenn die Mannschaft mal wirklich so spielt, wie sie quasi besetzt ist, dann ist Babelsberg eine gute Mannschaft. Dennoch, die Leichtigkeit fehlt so ein bisschen, glaube ich. Aber das wird jetzt auch das hohe Pensum sein, beziehungsweise das Pensum mit dieser Woche. Du hast nämlich ganz genau gesagt, jetzt kommt am Mittwoch, also für uns morgen, wenn ihr die Folge hört, heute oder gestern oder vorgestern und so weiter. Ist halt das Auswärtsspiel bei Energie Cottbus. Und boah, da habe ich echt ein bisschen Sorge, dass Cottbus da komplett ausrastet. Nicht, weil Chemie so schwach ist, aber einfach, weil die Belastung gerade ein bisschen höher ist bei Chemie auf jeden Fall. Das ist dann innerhalb von 7 Tagen das dritte Spiel, weil sie hat ja den Nachholer gegen Halberstadt. Jetzt das am Wochenende, jetzt am Mittwoch wieder Cottbus. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass Cottbus dann den Knoten nochmal platzen lässt.
Ja, ich finde das schwierig. Also irgendwie, ich glaube, das Unentschieden gegen Babelsberg ist ein bisschen bezeichnend, weil irgendwie diese Mannschaften tabellarisch sind sie schon lang eng beieinander. Standen miteinander oben, haben dann aber auch so diesen ja, leisen Abschied aus der Spitzengruppe gemeinsam vollführt. Und da passt das ganz gut. Ehrlich gesagt, dieses Lichtenberg-Spiel, ich möchte das nicht zählen.
Ja, dann lass uns doch weitergehen.
Also bei diesen Bedingungen, das möchte ich da jetzt mal ausklammern, aber ansonsten sind die Leistungen auch nicht mehr so wie in der Hinrunde. Das ist völlig klar. Im Endeffekt, für mich ist es schwierig, weil ich Chemie höher hatte als viele anderen vor der Saison. Deswegen ist es für mich jetzt schwierig einzuschätzen, aber ja, vielleicht war dann auch der Konsens richtiger als ich? Schwierig zu glauben, ich weiß, aber ja, manchmal sind meine Takes doch nicht ganz richtig. Thema Justin Eilers, damit er auch noch seine Erwähnung in dieser Folge hat. Und im Endeffekt sind sie jetzt auf ihrem normalen Leistungsniveau. Und was noch dazu kommt, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, ihr Saisonstart war auch überhaupt nicht gut ergebnistechnisch, die ersten Spiele. Und man weiß ja nie, was da alles zusammenkommt. Vielleicht braucht die Mannschaft auch ein bisschen, um warm zu werden. Und ich weiß auch nicht, ob das so hilfreich ist. Das habe ich schon des Öfteren von Mannschaften mitbekommen. Miroslav Jagatic ist ja jetzt dabei, sich die höchste Trainerlizenz zu erwerben. Ist also durchaus des Öfteren mal abwesend. Ist, glaube ich, auch nicht hilfreich für den Erfolg der Mannschaft. Hast du dazu nichts mehr zu sagen?
Nö. Also ich habe über Chemie letzte Woche schon gesagt, ich glaube, sie haben einfach lang overperformt. Und ich teile deine Meinung, dass sie jetzt auf ihrem Leistungsniveau ungefähr angekommen sind. Dennoch denke ich, dass Chemie eine um einiges höhere Qualität hat als dieses, wie du gesagt hast, teilweise unverdiente 2:1 in Halberstadt. 0:0 gegen Lichtenberg. Also klar, es kann mal einen Ausrutscher geben, aber jetzt, es war halt spielerisch sehr dünn. Aber wenn die Ergebnisse am Ende des Tages stimmen, who am I to judge?
Ja, das auf jeden Fall. Würde ich sagen, schauen wir mal zur dritten Partie des Samstags. Und ja, das wird wahrscheinlich in Erfurt gern gesehen sein, was da passiert ist. Denn nachdem Chemnitz unter der Woche verloren hat, kam Energie Cottbus nicht über ein 1:1 beim ZFC Meuselwitz hinaus. Und da möchte ich hier erstmal sagen, Meuselwitz kann unentschieden spielen und Markus. Du hast es getippt.
Irgendein blindes Huhn. Ja, trinkt auch mal einen Korn. Ich bin schlecht im Tippen, aber da habe ich ja gesagt, es geht unentschieden aus oder Cottbus schießt sie komplett ab. Ich glaube, das waren meine Worte.
Ja, wie
Wie immer
gesagt,
eine Hintertür gelassen, wie immer.
ich hätte auch in Richtung des Unentschiedens tendiert, hätte Cottbus nicht Lichtenberg so abgeschossen. Und ich wusste nicht, dass Meuselwitz dieses Ergebnis kennt.
Hexenkessel-Glaser-Kuppe. Ich sag, wie es ist.
Ja,
Die
und
letzten Wochen und Monate, Meuselwitz zu Hause, da ist nicht viel Stimmung, weil sie einfach nicht so viele Fans haben, weil es ein kleiner Verein ist. Und eigentlich ergibt es keinen Sinn, aber die sind zu Hause irgendwie in den letzten Wochen und Monaten hot. Also ist zumindest jetzt mein Bauchgefühl, ohne das jetzt mit Fakten zu checken. Aber die sind hot. Die kommen
ja,
jetzt.
das kommt auch auf jeden Fall hin. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hatten sie vor der Partie vier der letzten fünf Heimspiele für sich entscheiden können.
Ja, also das habe ich auch so im Hinterkopf.
Warte, ich check es kurz gegen. Nee, sogar die letzten vier. Die letzten vier alle gewonnen davor.
Ja, das ist, also ich weiß nicht
Tatsächlich
irgendwie.
beginnt mit dem Jena-Spiel.
Ah, super, es geht wieder los. Oh, das Trauma wird wieder ausgegraben hier. Dann mach
Ja,
doch mal
aber
lieber den Cottbus-Fans ein Trauma und red ein bisschen über das Spiel.
ja, Thema Jena, der Ex-Jena-Spieler und Sohn des Ex-Interimstrainers, Luca Bürger. Hat den ZFC nach 18 Minuten in Führung geschossen, nach Vorlage von René Eckert, den man sicherlich zum gewissen Grad sogar als FCC-Legende bezeichnen dürfte.
Ja, muss. Muss. Nicht
Der da
dürfte.
Wehling getunnelt hat und dann bringt Bürger den Ball im Tor unter, noch abgefälscht von Hasse, sodass Bethke da nichts mehr machen kann. Und tatsächlich muss man sagen, im ersten Durchgang war Meuselwitz die bessere Mannschaft. Bethke vorher schon mit einer richtig starken Parade, hat er die Chance selbst mit einem Fehler eingeleitet und hat dann den Ball aber gegen Müller gut pariert. Dann auch in 1 gegen 1 Situation gegen Eckert und Pistol mit starken Paraden. Und Cottbus brauchte lange, um aufzuwachen. Es war dann die 42. Minute, als Malcolm Badou die Partie ausgleichen konnte, schoss den Ball unter die Latte, als er da im Strafraum nicht angegriffen wurde. Vorher war es Jan Schabakowski, der ihn schön gedribbelt hat, den Ball dann rübergelegt hat. Nur eine Minute später gab es dann einen Platzverweis gegen Anil Kujovic von Cottbus, der da zu spät gegen Gildenberg im Mittelfeld kam, sich die zweite Gelbe abgeholt hat und dann Gelb-Rot gesehen hat. Im zweiten Durchgang dann Cottbus, also in Unterzahl, dann trotzdem die bessere Mannschaft. Und das hat seine Gründe. Es war sehr, sehr windig in der Blue Chip Arena. Und Meuselwitz hat im ersten Durchgang quasi mit dem Wind gespielt. Dadurch lief es besser und Cottbus dann im zweiten Durchgang. Und sie sind wie die Feuerwehr gestattet. Zunächst war es Lausitz-Messi Borgmann, der dann auch noch fast nach seinem Fallrückzieher in die Ecke direkt verwandelt hätte. aber den Ball aufs Tordach gesetzt hat. Dann hat Scherbakowski knapp verpasst und dann bekam er noch Timmy Thiele eine Möglichkeit. Stand da völlig blank am zweiten Pfosten, muss nur einschieben, war aber überrascht, dass der Ball zu ihm durchrutscht und schafft es da nicht. Das war alles bis zur 49. Minute. Aber danach ist dann nicht mehr so viel passiert. Gab noch einen Pfostenschuss von Maximilian Oester-Hellweg. Aber das war zu wenig von Energie Cottbus, die also jetzt aus 4 Spielen 2023 bei 4 Punkten stehen. Und da definitiv eine Ergebniskrise haben und sich sicherlich mal wieder die eine oder andere Ansprache von Klaus-Dieter Wollitz anhören durften. Davon bin ich überzeugt und Meuselwitz macht das mal wieder gut und punktet und entfernt sich klamm und heimlich von den Abstiegsrängen.
Das stimmt. Cottbus, da liegt so einiges im Argen momentan, habe ich das Gefühl. Oder nicht einiges, aber auf jeden Fall, die Leichtigkeit ist weitestgehend weg. Ich habe auch viel Social Media mir mal reingezogen bei Cottbus, was man ja nicht immer machen sollte unbedingt. Aber da waren auch viele schon der Meinung, wenn Erfurt, die Nachholer, die einigermaßen punkten, ist der Aufstieg weg. Also im Fanlager bei Energie Cottbus, schade, dass Lukaut nicht hier ist. Der könnte uns das vielleicht bestätigen oder auch nicht. Scheint es sehr viele Zweifel zu geben, dass das noch was mit der Meisterschaft werden kann. Und ich würde halt mal das Lichtenberg-Spiel ausklammern. Weil ich glaube, wenn man, ich bin kein Statistiker oder so, aber wenn man irgendwie eine Statistik erstellt, klammert man immer das, was ganz nach oben geht und nach unten geht, immer so ein bisschen aus und guckt sich wirklich die Mediane an. Und naja, wenn man das mal wirklich mal ausklammern, das Spiel, haben sie in den 3 Spielen 2023 0 Tore gegen Alt-Lienicke geschossen, 0 Tore gegen Luckenwalde und 1 Tor gegen Meuselwitz. Und wir reden von der Mannschaft, die, in der, wenn man die ganze Saison anguckt, die zweitbeste Offensive mit 43 Toren stellen. Ja, sie hatten ihre 5 Tore gegen Lichtenberg, aber offensiv läuft es da gar nicht. Auch wenn Scherbakowski scheinbar wirklich eine gute Verpflichtung war, jetzt im Winter, der, was ich von ihm bis jetzt gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Der spielt wirklich gut und fügt sich gut ins Team ein. Und Thiele ist noch nicht so richtig drin. Und offensiv generell, das hat man von Cottbus schon besser gesehen. Und da muss man sich momentan wirklich fragen, was da los ist. Auf der anderen Seite haben wir einen Meuselwitz, die in den letzten Wochen und Monaten wirklich proaktiv spielen und auch gut spielen. Und ich weiß nicht, wo Heiko Weber da an den ein, zwei Rädchen gedreht hat, aber das sieht viel besser aus als noch zu Saisonbeginn oder so. Sagen wir mal, das Spieltag 10, 12. Meuselwitz kann jetzt einfach jeden schlagen oder jeden Punkte klauen. Das war jetzt die erste Punkteteilung diese Saison. Und höchster Respekt davor. Cottbus muss sich dennoch in den Hintern beißen, eben weil sie sich das eigentlich nicht leisten können, gegen einen Meuselwitz nicht 3 Punkte einzufahren. Nicht 3 Punkte einzufahren.
Genau, ich weiß nicht, ob du mir da jetzt weiterhelfen kannst, Asche über mein Haupt, aber ich weiß nicht, welcher Spieler es war von Cottbus, der nach dem Spiel da das Interview gegeben hat. Boah. Aber der hat auch gesagt, wir dürfen da niemals diese Punkte liegen lassen gegen so einen Verein.
Ich bin ehrlich, ich habe das Interview gar nicht gesehen. Ich habe die Highlights reingezogen und habe direkt einen ausgemachten Schlusspfiff. Also ich könnte es dir nicht mal sagen, wenn ich wollte.
Nee, ist ja auch nicht so relevant. Es spiegelt auch nur das wider, dass dieser Fan-Unmut auch in der Mannschaft angekommen ist. Und dass man dann eben sagt, ja, man darf das nicht verlieren. Wenn man jetzt mal guckt, seit dem 12. Spieltag.
Verloren haben sie ja auch nicht.
Aber ja, die Punkte verlieren.
Ach so, okay.
Gut, den Versprecher noch gerettet. Aber wenn man jetzt mal guckt, seit dem Spiel, am 12. Spieltag gegen Jena, vorher lief ja quasi nichts zusammen, hat man nur gegen Halberstadt und Luckenwalde gewonnen. Sonst alles verloren. Man hat bei Viktoria Berlin, wo wir wissen, die sind echt stark, hat man verloren. Man hat beim BFC Dynamo verloren. Auch Heimmacht. Man hat in Erfurt verloren und jetzt zu Hause gegen Cottbus die Punkte geteilt. Sonst alles gewonnen. Also da hat man irgendwo den Schalter umgelegt. Vielleicht eine Erklärung, auch wenn sie etwas halbgar ist, im Spiel gegen Jena. Tut mir übrigens leid, dass das immer wieder Thema ist, aber es ist einfach die Initialzündung von Meuselwitz gewesen. Aber ja, irgendwo auch von Jena, dazu kommen wir ja noch. Da ist Andi Drübenbach nach einer Verletzung zurückgekehrt. Und seitdem läuft es ein wenig besser. Der ja doch offensiv einer der besten Spieler ist.
Wie oft wird dieses Spiel noch ausgegraben? Ja, ist er. Aber gerade in dem Spiel war es ja Luis Fischer generell. Die Mannschaft sieht einfach viel besser aus. Sie spielt scheinbar befreiter auf. Es gefällt mir einfach, wenn ich. Also mittlerweile kann man sagen, wenn man Mäusewitz-Spiel anmacht, dann denkt man nicht, also klar, vielleicht immer noch, aber man kann zumindest sich darauf einstellen, dass in dem Spiel irgendwas passiert und dass es nicht zwingend allzu einseitig wird, dass da irgendwo ein Fight geboten wird, was man gerade zu Beginn der Saison ja auch vermisst hat, vermissen konnte bei Mäusewitz. Und das ist jetzt da. Dennoch, und da muss ich leider so ein bisschen der Grinch sein, der hier die Weihnachtspakete und Geschenke stiehlt. Meusewitz ist nur 2 Punkte vor Luckenwalde und die sind auf dem ersten potenziellen Abstiegsplatz. Meusewitz hat ein Spiel mehr. Hinter Meusewitz ist noch Greifswald. Dennoch, das ist schön und gut, wie sie bis jetzt gespielt haben, aber das zeigt auch, wie bescheiden es davor lief. Und sie müssen jetzt so weitermachen. Das ist was anderes als bei Viktoria Berlin, die jetzt 5 Punkte mehr als Meusewitz haben, wenngleich ein Spiel mehr, okay. Oder Hertha, sag mal, Hertha hat 2. Die stehen einen Platz vor Meusewitz, haben 5 Punkte mehr bei gleicher Spielanzahl. Die können dennoch nicht entspannt, aber entspannt her in die nächsten Wochen gehen. Meusewitz steht dennoch unter Zugzwang, in meinen Augen.
Ja, das definitiv, aber das sind ja eigentlich schon wieder 3 Sachen, die ich hierzu sagen kann. Einmal, hätte Meusewitz nicht diese starke Leistungssteigerung gehabt, dann würden sie da mit halber Stadt und TB stehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn ich mir das nochmal anschaue, es sieht gerade wirklich nicht schön aus für Greifswald. Weil die, sag ich mal, nehmen wir jetzt mal nur dieses Trio Meuselwitz, Greifswald, Luckenwalde. Sind sie, auch wenn Luckenwalde jetzt einen schwachen Auftritt hatte und verloren hat, die Form schwächsten? Und, das ist wieder der Punkt, ja, Viktoria, sagen wir alles schön und gut. Holt Meuselwitz seinen Nachholer, sind es 2 Punkte Unterschied. Und das ist wieder das, warum ich gemeint habe, Babelsberg sollte jetzt hier keine Horrorserie starten oder ähnliches. Genau das ist der Grund da von meiner Seite aus. Und ja, natürlich kann es noch passieren, dass Meuselwitz am Ende einen Platz belegt, der am Ende dafür sorgt, dass sie nächstes Jahr Oberliga spielen müssen. Aber man muss auch dazu sagen, die Erwartung war es irgendwo, glaube ich, dass Meuselwitz da von Anfang bis Ende unten kämpfen werden muss. Und momentan sind sie über dem Strich. Und wenn man jetzt mal schauen würde, wo sie seit dem 12. Spieltag stehen, sicherlich in der oberen Tabellenhälfte, was sie da an Punkten geholt haben. Und deswegen, momentan habe ich da ein gutes Gefühl für die Mannschaft. Und auch da können wir natürlich beobachten, wie es weitergeht. Aber was Heiko Weber da für eine Arbeit leistet, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast und danach sieht es nicht aus, dann haben wir jetzt dank der Nachholer schon 9 Spiele durch. Und das ist bekanntlich, wie ihr wisst, ein ganzer Spieltag. Und das bedeutet, dass wir schon mal ein kurzes Päuschen machen und wir uns dann wiederhören mit den Sonntagsspielen des 21. Spieltags. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu den Sonntagsspielen des 21. Spieltags der Regionalliga Nordost. Und wir beginnen im Ernst-Aber-Sportfeld mit der Partie Carl Zeiss Jena gegen den BFC Dynamo. Und ich sag mal so, Menschen können gute Tage haben, Menschen können schlechte Tage haben. Und dann gibt es noch das, was Tim Konert aus Ballenstedt an diesem Sonntag da hatte. Das war ja ein sehr unglücklicher Auftritt des Schiedsrichters in der Partie, die Jena mit 2:0 gewinnen konnte. War einiges los, oder?
Willkommen zu Schiri-Katastrophen Nummer 5 und 6 der heutigen Folge. Aber bevor wir dazu kommen, können wir auch mal kurz darüber reden, was davor so passiert ist. Vielleicht gab es sogar sieben, aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Erstmal, Jena kam gut in die Partie. Nach 9 Minuten hat Dedides die erste gute Chance, aber Sommer pariert das dann. Aber nur 1 Minute später ist es dann soweit. Maximilian Kraus setzt sich da durch, geht an Rea vorbei, schließt ab. Sommer hält zwar den Ball, aber der springt nach oben und Dedides in bester Neuner-Manier steht er da und köpft ihn 1 zum 1 zu 0. Und wie gesagt, Jena kam sehr gut rein. Der BFC fand überhaupt nicht statt. Nach 20 Minuten ist Sommer dann nach einer Ecke unsicher. Da wird der Ball dann von Blum kurz vor der Linie geklärt. Da hätte es fast zum zweiten Mal gescheppert. Aber dann hat es nicht mehr so lange gedauert. Jena weiterhin die aggressivere, bessere Mannschaft. Nach 35 Minuten dann Muyomo mit einem Fernschuss an die Latte. Und quasi in derselben Situation wird der Ball dann, also selbe Situation, ein paar Spielstationen später geht der Ball dann weiter auf Dedides, der den Ball nicht erobern kann in einem Zweikampf, aber er wird von Rea umgestoßen und es gibt den Elfmeter für Carl Zeiss Jena. Und das ist die potenzielle Nummer 7 der Schiedsrichterfehlentscheidung. Zumindest würden es manche gern so nennen. Und da würde ich doch dich fragen, Klemmer, war das ein Elfmeter für den FCC?
Ja, ich finde, du hast jetzt das Ausmaß gar nicht perfekt beleuchtet, diese Situation.
Dann erleuchtet du mich und alle HörerInnen.
Ja, also ja, Muyomo schießt an die Latte, der Ball springt zurück ins Feld, die Situation läuft weiter. Dedides geht Richtung Ball, der Ball landet aber in den Armen von Sommer, dem BFC-Keeper. Und das muss man noch dazu sagen, bevor Muyomo zum Abschluss kam, ist ein BFC-Spieler im Mittelfeld liegen geblieben. Jener hat aber weitergespielt. Das hat Chris Rea, dem Innenverteidiger des BFC, nicht so gefallen. Und er hat sich da dann, nachdem sein Keeper den Ball aufgenommen hat und die Situation beendet war, mit Vassilios Dedides angelegt.
Okay,
Hat ihn leicht.
darf ich dich ganz kurz, und da, bevor es gab, und das war nicht in den Highlights natürlich, das war in der dritten oder vierten Minute, da gab es dieselbe Situation, nur dass Muyomo gelegt wurde und der BFC hat weitergespielt. Möchte ich nur kurz angemerkt haben, für alle, die das jetzt hier hören, weil es mich auch sauer gemacht hat, als ich das mitbekommen habe, dass er sich da
Ja,
so echauffiert.
es gibt ja auch
Und
keine
über
Verpflichtung,
Fairplay,
den Ball ins Auszuspielen.
richtig, und über Fairplay können wir nämlich nachher nochmal reden bei Schiedsrichterkatastrophe Nummer 6.
Ja, und jedenfalls war dann der Ball in den Armen von Sommer und die Situation war bereinigt. Der Schiedsrichter hat aber nicht gepfiffen irgendwas. Chris Rea echauffiert sich da, geht zu Dedides hin, stößt ihn leicht. Dedides, das sagt er auch später im Interview, nimmt den Kontakt dankend an, geht zu Boden. Und ja, was soll man sagen? Das Spiel war nicht abgepfiffen. Rea stößt Dedides im Strafraum um. Also gibt es Elfmeter.
Ja, also mir wurde von manchen Leuten gesagt, das wäre so lächerlich gewesen wie der Chemie-Elfmeter bei Halberstadt. Sehe ich jetzt nicht.
Es ist halt einfach.
Rea hat
Es tut mir
danach
leid, das
ja.
jetzt so klar ausdrücken zu müssen, aber es ist einfach Dummheit von Chris Rea.
Ja, Rea hat danach gesagt, aus meiner Sicht war da nichts. Er fällt theatralisch, eigentlich müsste ich auffallen, aber wahrscheinlich bin ich da zu stabil für gebaut. Ich sage. Herr Rea, Sie haben zweimal extrem gepennt. Einmal vom 1-0, als Kraus an ihn vorbeigeht. Beim zweiten Mal, weiß ich nicht, ein Wachkoma. Weiß ich, was das war. Warum schubst du ihn um? Warum? Es ist einfach sinnlos. Es ist einfach sinnlos.
Ja, wenn das Spiel abgepfiffen wäre, ja, dann
Dann
wäre es
schubst ich
halt so
den auch
gewesen.
nicht um. Also das ist halt Schwachsinn. Und natürlich nimmt der Stürmer das dann dankend an. Und da war auch mehr Berührung als beispielsweise Halberstadt Chemie, der Mörder-Elfmeter.
Und Dedides sagt das ja auch im Nachhinein, es war nicht viel, aber natürlich nimmt er es dann an und macht das clever.
Das ist so eine typische Situation von, wenn es der Spieler meines Vereins macht, finde ich es geil. Und wenn es der Gegnerspieler macht, war es kein Elfmeter und das ist ein Arsch.
Ja, ich
Das ist
glaube, anders
das
kann man das
Prototyp dafür.
nicht sagen.
Also für mich ist es auch ein Elfmeter, um das hier nochmal klarzustellen. So viel Blödheit gehört irgendwo auch bestraft. Du kannst sie da nicht umschubsen. Also klar macht er da vielleicht ein bisschen mehr draus beim Fallen, aber der Stoß war ja klar zu erkennen.
Ja, definitiv. Von daher, ist das dann auch ein Elfmeter und Pascal Verkamp sagt Dankeschön.
Nachdem er zuvor schon mal einen Elfmeter verschossen hat in den letzten Wochen, gegen TB war das, vor 2 Wochen, also 2 Wochen davor, hat er ihn jetzt verwandelt. Aber wir haben genug über Jena geredet in der ersten Halbzeit. Lass uns doch kurz über BFC in dem ganzen Spiel reden. Die hatten eine richtige Torschance, die war von Breitfeld in 45 plus 1, als sich der BFC da auf der rechten Seite durchsetzen kann und Breitfeld den Ball nicht im Tor unterbringen kann. In der zweiten Halbzeit hatten sie ja noch, auch noch eine Torschance, aber die war ganz am Ende. Und davor gab es Katastrophen 5 und 6.
Ja, denn Carl Zeiss Jena wurden zwei klare Tore verwehrt. Und vor allen Dingen die erste Fehlentscheidung war an Absurdität nicht zu überbieten. Denn der Linienrichter hat nicht mal die Fahne gehoben.
Also, Didis erobert den oder kriegt den Ball so ein bisschen nach der Mitte, für der Mittellinie, ein bisschen, also schon im BFC, ja, in der BFC-Hälfte. Aus der Drehung spielt er den Ball weiter zu Verkamp, der bestimmt 5, 6 Meter hinter der letzten Abwehrreihe des BFC steht, aber dann einfach durchlaufen kann und macht das 3:0. Oder auch nicht. In der Ostsport-Zusammenfassung und wie uns ja auch von dem Ostsport-Kommentator oder dem Ost ja, der Person, die bei Ostsport die Zusammenfassung gesprochen hat, wurde gesagt, der Schiedsrichter hat nachgefragt beim Linienrichter, der nicht die Fahne gehoben hat, und der Linienrichter hat gesagt, Reha steht. Er versteht, er steht, aka er steht im Abseits. Der Linienrichter hebt also die Fahne nicht, Verkamp läuft durch, macht das 3:0, das vermeintliche 3:0, und der Schiedsrichter pfeift.
Ja, er hat sich ja auch wohl im Nachgang
Mehrmals entschuldigt,
mehrmals
mehrmals.
entschuldigt.
Es ist halt, also das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Der Clip ging ja auch einigermaßen viral, generell die Elfmeterszene, dann die zwei Szenen, die zweite, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, die haben ja auch ein bisschen Wellen geschlagen. Im Kosmos der Regionalliga. Das war schon Hochnot peinlich.
Ja, und ich sag mal, bei diesen Elfmetersituationen, da hatten wir es so, okay, es gibt einen Kontakt, ist uns aber zu wenig. Aber diese beiden nicht gegebenen Tore, das war ja nicht mal knapp. Das waren also Meter, die die Offensiven von Carl Zeiss Jena nicht mehr abseits waren. In der zweiten Szene dann Maxi Kraus. Und um das Tor finde ich es wirklich schade, weil diese Ballannahme, wie er den Ball da mitnimmt, bevor er ihn einschiebt, das war einfach wunderschön. Aber hat eben auch keine Anerkennung gefunden.
Was habe ich gejubelt? Wir standen ganz links im Block und ich sehe nur diese Ballannahme. Die Leute rechts von mir haben die gar nicht gesehen, weil die Fahnen im Weg waren. Wir sehen diese Ballannahme und ich schon, oh, wie geil. Er nimmt den Ball an, macht ihn rein. Ich und die Leute, die noch mal ein bisschen weiter von mir links standen, sind voll am Ausrasten, weil einfach das Tor so schön war. Und dann gucken uns alle an und sagen, warum jubelt ihr denn? Ist doch abgepfiffen. Und ich sage, wie wird das abgepfiffen? Also, man sagt ja immer, ich habe gesehen, dass es kein Abseits war, aber das hat ja auch auf den Bildern von Ostsport, vom Mitteldeutschen Rundfunk, hat man ja ganz klar gesehen, dass das ein reguläres Tor war, das zurückgepfiffen wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Schiedsrichter sich da echt bescheiden gefühlt hat. Aber, und ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, korrigiere mich, wenn ich es tue. Er hat seinen Fehler auf dem Platz schon erkannt und ich meine, das wäre das Kraus, ich meine, das wäre das Kraus-Tor gewesen. Er hat seinen Fehler erkannt. Und jetzt sind wir bei dem Fairplay-Punkt beim BFC. Es gibt Schiedsrichterball für Jena. Und der BFC erobert direkt den Ball und geht nach vorn.
Ja.
Dann, Herr Rea, also hier, ne? Wir reden hier von Fairness. Dann müssen wir bitte auch alle Seiten beleuchten. Nichtsdestotrotz, ein sehr starker Auftritt von Jena und ein sehr, sehr, sehr schwacher Auftritt vom BFC. Die hatten am Ende noch mal eine Torgelegenheit. Auf der anderen Seite hat aber Kraus noch mal zwei Hochkaräter, die er hat liegen lassen. Der BFC ist mit dem 2:0 auch mal, abgesehen von den Schiedsrichterentscheidungen, sehr, sehr gut bedient.
Ja, das in jedem Fall. Hatte das ja schon dann am Sonntag zu dir gesagt. Auch wenn du es anders gesehen hast, für mich war das offensiv der beste Saisonauftritt von Jena.
Ich bin da immer noch beim 6:0 gegen TB. Ist natürlich ein anderes Kaliber, wenn man jetzt nur den Gegner anguckt. Aber es war ein sehr guter Auftritt. Das Mittelfeld fand ich überragend. Sie haben Bälle erobert, wie ich es selten gesehen habe dieses Jahr, und sind in die Zweikämpfe reingegangen und haben quasi ja, den Spielaufbau vom BFC schon fast vor der hintersten Kette oder von, ja, da haben sie eigentlich komplett erstickt. Also der BFC hat da nichts gesehen im Spielaufbau und es war sehr, sehr stark. So selten, wie ich es dieses Jahr gesehen habe.
Ja, und vom BFC, die natürlich bei Heimspielen immer stärker einzuschätzen sind als in Auswärtsspielen. Das sollte auch klar sein. Aber trotzdem seit längerer Zeit der schwächste Auftritt.
Ja, mit weitem Abstand. Also Beck kam ja auch erst zur zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob er irgendwie angeschlagen war oder ähnliches. Aber er war natürlich dementsprechend auch glücklos, weil er einfach keine Bälle bekommen konnte, weil eben im Mittelfeld jeder Zweikampf an Zeiss ging. Und da ging einfach für den BFC gar nichts eigentlich nach vorne.
Ja, das definitiv. Er hat ja in den Vorwochen teilweise gar nicht gespielt.
Ja, das verstehe
Aufgrund
ich dann
von
aber auch.
Verletzungen.
Ach, wegen Verletzung, okay. Ja. Also, aber selbst wenn er von Anfang an gespielt hätte, was soll er machen? Es sind ja keine Bälle durchgekommen, also überhaupt keinen Zugriff zum Spiel gehabt.
Nee, aber ja, am Anfang dachte man sich noch so, die Niederlage gegen die Hertha, das Unentschieden, das erneute gegen Viktoria, war der Stadt bei Jena nicht optimal. Seitdem läuft es aber sehr, sehr gut. Unter René Klingbeil.
Dennoch, Piano, Pianissimo, man muss sich mal die Gegner angucken, den BFC immer ausgeklammert. Das waren jetzt nicht die allergrößten Hochkaräter der Liga. Der BFC war im Aufschwung. Man hat denen vielleicht damit wirklich auch die allerletzte Hoffnung genommen, jetzt mal wieder anzugreifen. Auch wenn natürlich noch viele Spiele zu gehen sind. Aber wir haben es ja vorhin schon erörtert, wo der BFC in der Tabelle steht. Jena, wie vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ist zwar Vierter, aber es sind halt 4 Punkte Rückstand und 2 Spiele mehr als der Erzrivale. Es waren bis jetzt nicht die Hochkaräter. Wir können vielleicht in ein paar Wochen darüber reden, dass Jena mal hochschielen kann. Momentan glaube ich das nicht und wehre mich auch so ein bisschen dagegen, das zu sagen.
Ja, damit würde ich jetzt auch nicht rechnen. Also
Gut.
da müssen die Leistungen konstanter gegen dann auch die Spitzenteams kommen. Und man hat ja auch vor wenigen Wochen erst verloren, nämlich gegen Hertha 2. Und die waren am Sonntag auch zugange im Stadtduell gegen TB. Und da konnte die junge Mannschaft von Ante Czovic einen Rückstand drehen, denn zur Pause lag man hinten durch das erste Regionalligator von German Kurbaschian, der mit einem abgefälschten Schuss in der 45. Minute die Pausenführung für TB besorgt hat, wo man sich vielleicht schon Hoffnung gemacht hat, gibt es den ersten Punkt auf fremdem Platz in dieser Saison, aber es sollte nicht sein, denn nach einem ordentlichen ersten Durchgang kam im zweiten Durchgang gar nichts mehr. In der 57. Minute der Ausgleich durch Toni Rölke nach einem groben Fehler von Vierer-Zugschutz, der da Julian Eitschberger den Ball in die Beine gespielt hat und der legt dann quer auf Rölke, der muss ihn noch einschieben und dann ein Doppelschlag in Minuten 76 und 79 durch Moris Čović nach schöner Kombination über Ulrich und Aksakal. Und dann nur 3 Minuten später Rölke mit der Entscheidung nach Steilpass von Eitschberger. Da sah Karl Albers auch nicht so gut aus, lässt da auch das kurze Eck komplett offen. Und Rölke hat ein leichtes Spiel, muss da nur einschieben. TB muss sich aufbauen an dem ersten Durchgang, wo sie nach ungefähr 25 Minuten gut in die Partie gekommen sind. Am Anfang Riesenchance für Hertha, als Keskin einen Freistoß an die Latte haut und auch danach noch eine gute Chance ist, wo auch Routinier Chimo Röcker nur knapp verpasst, aber im zweiten Durchgang kam gar nichts mehr. Und
Entschuldigung, wenn ich dich unterbrechen muss, aber hast du gerade Keskin gesagt? Meinst du nicht Käsig?
ja,
Weil ich
ich
dachte
meinte
gerade,
Käse.
seit wann gibt es ja noch einen Keskin bei Hertha 2?
Nee, da bist du völlig richtig. Aber ja, ein
Passiert den Besten.
Aussetzer
Passiert den Besten.
hatte nicht nur ich jetzt, sondern Vira Zugstrut hatte auch noch einen zweiten im zweiten Durchgang, der aber nicht ausgenutzt wurde, weil Rolke den Ball dann übers Tor gehauen hat, der dann auch selbst im Interview sagt, er hätte mehr Tore schießen müssen als die zwei, drei oder vier, wenn er locker drin gewesen bei seinen Möglichkeiten. Und das ist jetzt erstmal der letzte und wichtigste Satz, bevor ich an dich übergebe. Du hast ihn heute, ich will jetzt nicht sagen leider, aber du hast ihn schon mal kurz erwähnt. Ich habe mich schon bei der Vorbereitung gefreut. Es ist mal wieder Zeit, dass er erwähnt wird. Ingo Kalisch war im Stadion.
Unser Boy, unser Man, Ingo Kalisch, die Legende. Ja, zum Spiel an sich habe ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde vielleicht mal kurz auf die andere, auf die Perspektive gehen und nicht so über Hertha 2 reden. Die haben wir vorhin schon oft genug angesprochen. TB. Tabellenletzter. Sie haben jetzt, so, also, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe, das erste Tor geschossen unter dem neuen Trainer. Bin ich da richtig? Da bin ich richtig. Du nix, gut. Sind 13 Punkte auf Greifswald. Effektiv 14, weil Greifswald hat ein Torverhältnis von minus 1, TB von minus 47. 8 Punkte auf Lichtenberg, die auf dem letzten Tabellenplatz sind. Punktgleich mit Halberstadt. Und da ist in der dritten, ich würde jetzt in der dritten Liga davon ausgehen, dass mindestens einer runtergeht. Das heißt, wir haben zwei Absteiger sicher, nach meiner Rechnung. Halberstadt und TB sind für mich abgestiegen an dem Punkt. Egal wie gut sie spielen momentan. Ich sehe da nichts auf Rettung. Überzeugt mich des Gegenteils. Aber für mich sind die Mannschaften abgestiegen. Und das 14
Ja,
Spiele vor Ende der Saison.
also ich sage mal so, ich habe mir heute auch mal die Drittligatabelle angeguckt. In meinen Augen gibt es da sechs Mannschaften, die von den zwei drin bleiben werden und vier absteigen werden. Das sind Bayreuth, Dortmund 2, Oldenburg, Meppen, Zwickau und Halle.
Da haben wir schon mal zwei potenzielle RLNO-Vertreter.
Richtig. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau Halle und Zwickau die beiden sind, die sich retten?
Sehr, sehr unwahrscheinlich. Also du musst eigentlich mindestens 16. werden und dann noch hoffen, dass sich der Meister in der Relegation durchsetzt, weil sonst steigen drei ab.
Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Und ja, Halle hat jetzt gegen Oldenburg gewonnen. Was aber schon notwendig war, damit sie nicht komplett den Anschluss verlieren. Und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass Halle und Zwickau dann die beiden sind, die dann da auf den Plätzen, was sind das, 16 und 15 sind und nicht
Ja,
absteigen.
einer wird, denke ich, absteigen und das bedeutet auch für uns, dass wir mindestens zwei Absteiger haben werden.
Richtig. Und also die einzige theoretische Möglichkeit, die würde ich aber, glaube ich, eher noch Halberstadt als TB geben, wäre, dass man die Punkte schon ein bisschen holt und ich nenne es jetzt mal dieses Experiment bei Lichtenberg komplett in die Hose geht.
Ja.
Dass man vielleicht sich irgendwie noch auf 16 schiebt und dann aber wirklich der Meister auch gegen die Würzburger Kickers höchstwahrscheinlich gewinnt. Das muss dann alles zusammenpassen.
Frag mal Eilenburg, wie das mit dem Hoffen geklappt hat letztes Jahr, als der BFC in der Relegation war. Also am sichersten ist, wenn du 14. wirst. Alles andere, gut, 15. Aue sieht jetzt gut aus, dass sie die Klasse halten werden, besser als die letzten Wochen. Das heißt, man, wenn du Viertletzter bist, kannst du ein besseres Gefühl haben als vor wenigen Wochen noch.
Ja, aber kannst du dir zu 100% sicher sein? Ich
Nö,
glaube
ich
nicht.
sage halt nur, dass das Gefühl besser ist als vor wenigen Wochen. Und wie gesagt, Viertletzter ist momentan Luckenwalde mit 20 Punkten. Und das sind von sowohl Halberstadt, auf die wir gleich nochmal kommen, und TB 12 Punkte und Luckenwalde hat ein Spiel weniger absolviert.
Ja, eigentlich sind es sogar 13. Weil
Ja,
minus
mit
7
dem,
gegen
die,
minus 31 und minus 47.
ja, wenn du die Torverhältnisse anguckst, sind es effektiv 13 Punkte Rückstand, genau.
Ja,
Ja, also für
also.
mich sind die beiden Mannschaften. Schade um TB auf jeden Fall, finde ich, aber für mich sind die Wegfenster. Da müsste jetzt schon wirklich, da müsste es mit dem Teufel zugehen. Und das sehe ich einfach nicht, wenn eine Mannschaft nach 20 Spieltagen in vier Spielen gepunktet hat. Zwei Siege, zwei Remis. Der 17. Platz wird nicht reichen, um die Klasse zu halten dieses Jahr.
Ist äußerst unwahrscheinlich. Also, ja, ich glaube, es gibt eine wirklich diese Mini-Chance, dass diese Krise bei Lichtenberg so weitergeht, dass man sich da vielleicht nochmal ranrobben kann und Platz 16 reicht, wovon ich aber momentan auch tendenziell nicht so überzeugt bin. Weil das bedeutet auch, Halle oder Zwickau muss sich retten, damit das klappt. Und auch das ist nicht gegeben.
Wir dürfen gespannt bleiben, aber wir sind kein Dritte Liga-Podcast. Und ich habe zu dem Spiel hier nichts mehr zu sagen. Hast du noch was?
Nee, absolut nicht. Aber hast du denn was zum Chemnitzer FC zu sagen?
Genau da wollte ich jetzt hin, denn der CFC hat den Abschluss des 21. Spieltags bestritten gegen eben angesprochene VfB Germania Halberstadt und konnte zu Hause gewinnen mit 3 zu 0, nachdem man ja unter der Woche schon überraschend verloren hat. Und man hat einfach gemerkt, ja, Felix Brückmann, Kampulka, da ist schon Offensivkraft vorhanden. In der 16. Minute ging es los oder ging es richtig los. Paljuka schießt danach an den Pfosten. Der Ball prallt auf Brückmann zurück. Ja, und der kann aus, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Metern freistehend nicht einschießen, weil er wahrscheinlich zu überrascht ist und legt ihn an den anderen Pfosten des Halberstädter Gebälks. Also da muss es eigentlich schon 1-0 stehen. Aber dann ist es eben die 31. Minute, als eben jener Brückmann von Kleschetski gelegt wird. Es gibt den Elfmeter, der für mich auch komplett unbestritten ist oder wahrscheinlich für alle, die das gesehen haben. Und Kampulka macht den halt. Und 4 Minuten später ist es erneut Kampulka, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Chris Löwe einköpfen kann. Sehr, sehr freistehend. An einem guten Tag hat auch der Ostsport-Kommentator gesagt, hält sich aus denen, als er den Ball weg wischen möchte, aber das schafft er nicht. Und ja, die einzig nennbare Offensivaktion von der Germania ist eigentlich als, und ich habe mir den Namen aufgeschrieben und ich habe vorhin noch überlegt, schreibe ich mir in Klammern dazu, wie man den ausspricht, damit ich ihn jetzt nicht butcher. Jäger? Jäger,
Jäger.
Jäger war es, nicht Jäger. Ja, auch nicht Jenga, das ist was anderes. Okay. Er hat die einzig beachtbare Chance in der ersten Halbzeit für Germania Halberstadt, aber auch er kommt ja nicht zum Torerfolg. Und da denkt man, naja, gut, wenn Halberstadt vielleicht eins macht in der zweiten Halbzeit oder relativ früh, kann da noch was gehen. Naja, Zichos Abstoß in der 48. geht zu Chris Löwe, der legt auf Brückmann, der legt ihn rechts raus auf Berger, der flankt zurück und Brückmann macht freistehend das 3 zu 0. Die Halberstädter Abwehrkette war nicht vorhanden und dann war das Spiel auch vorbei. Es gab noch einen großen Aufreger als Walter vom CFC und da ist mein Freund wieder. Jetzt ist dein Turn.
Lignani.
Genau der. Ich habe dich, das war Foreshadowing vorhin, dass du den Namen nochmal sagen musst. Der wird gelegt und es gab die glatte rote Karte in der 55. Minute. Und da wurde auch in der Ostsport-Zusammenfassung angesprochen, dass das durchaus diskutabel sein könnte. So, und jetzt frage ich dich, was ist dein Take zu der glattroten von Walter?
Also wir hatten mindestens sechs Schiedsrichterentscheidungen schon in dieser Folge, die ich schlechter fand. Sagen wir es mal so. Und das ist für mich so ein Fall, ganz, ganz schwierig zu beurteilen, weil man auch nicht genau sieht, wie trifft er ihn genau. Trifft er ihn da mit offener Sohle? Wie trifft er ihn? Er geht von hinten rein, rücksichtslos. Und ich sag mal so, beschweren würde ich mich jetzt nicht darüber. Ich glaube, umgedreht, hätte es gelb gegeben, hätte ich auch nicht geschrien, oh, das muss rot sein. So fair will ich sein, aber das ist so, wo ich sage, finde ich jetzt nicht katastrophal die Entscheidung.
Ich hatte es hier im Vorfeld der Folge, bevor wir überhaupt uns hier getroffen haben, gesagt, je öfter ich die Szene sehe, desto, ja, mit jeder neuen Einschätzung, die ich habe, entscheide ich mich anders. Also, ich weiß es wirklich nicht. Er geht jedenfalls von hinten rein. Er zieht zurück. Ja. Da ist es, glaube ich, wirklich der Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Und ich habe mich dann mal wieder in die Perspektive begeben, was ist bei meinem Verein, wenn das bei jener wäre und was wäre beim Gegnerverein. Und wenn das Gegenspieler, also wenn Zeiss ein Spiel hat und der Gegenspieler geht so rein, würde ich sagen, klar rot. Wenn das jeder Spieler ist, sage ich dunkelgelb. Und dementsprechend, ich habe keine Ahnung.
Ja,
Viel geredet,
das.
nichts gesagt. Ich finde es super schwer, aber ich, wie du es gesagt hast, genau richtig gesagt hast, er darf sich null beschweren, dass es da die rote Karte gibt. Auch wenn man natürlich merkt, dass er zurückziehen möchte und auch zurückzieht.
Ja, aber auf der anderen Seite, warum gehst du in diesem Maße rein?
Vor allem auf Höhe der Mittellinie ungefähr.
Bei
Also ist ja jetzt
einer
nicht so
3-0-Führung in der, wenn mich nicht alles täuscht,
55.
55. Minute.
Ja,
Ja,
es
genau,
ist halt auch,
55.
es ist halt auch nicht so, wie du sagst, dass es 0-0 steht und es ist kurz vorm Strafraum oder weiß ich nicht. Irgendwie so. Es ist halt einfach ein bisschen übermotiviert. Und es ist die dritte glattrote für Chemnitz dieses Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das
Hat
ist auf
man
jeden Fall
da.
der dritte Platzverweis in den letzten 4 Wochen jetzt.
Vier, ne? Ja. Brückmann hatte ja die.
Gegen Viktoria sind sie ohne geblieben.
Herzlichen Glückwunsch. Was ich noch anmerken möchte, wer allerdings im nächsten Spiel gesperrt ist, ist auf Chemnitzer Seite Robert Zickert und auf Germania Halberstadt Seite, dass ich seinen Vornamen auch mache, rufe ich das Spielerprofil kurz auf. Patrick Baudes. Mit der fünften gelben Karte jeweils, die in den jeweiligen nächsten Spielen fehlen werden. Aber sonst habe ich zu dem Spiel nicht mehr viel zu sagen, außer dass der CFC gut zurückkommt, nachdem sie ja gegen Viktoria eine verdiente Klatsche erhalten haben.
Definitiv und natürlich irgendwo auch dann jugendlicher Übermut von Niklas Walter, 20 Jahre alt. Wollte zu viel, ist dann natürlich jetzt auch gesperrt.
Ja, natürlich. Gegen
Selbstredend.
Erfurt. Oder haben die jetzt auch noch einen Nachholer, den ich gerade
Nee,
vergesse?
haben sie
Perfekt.
nicht.
Ich sag's ja immer wieder, diese Nachholspiele machen mich fertig.
Aber Nachholspiele sind ein gutes Thema. Die Info bringt euch jetzt nicht viel, aber aktuell läuft das auch im MDR. Wir befinden uns in der 39. Spielminute. Rot-Weiß Erfurt gegen die VSG Altklinike. Es steht 0 zu 0. Und diese Info möchte ich mal noch kurz einbinden. Die Info habe ich, ich weiß nicht, ob du sie auch erhalten hast, bekommen. Es gab schon wieder eine eklatante Schiedsrichterfehlentscheidung.
Oh, ich gucke mal in meine Twitter-DMs. Ich habe keine Nachricht erhalten.
Altklinikes Zeiger, der ja, also Roger Federer, der Roger Federer Berlins, hat wohl Romario Airola komplett umgetreten. Einschätzung, die ich hier bekommen habe, war ganz klar rot und es gab nicht mal gelb.
Das gucke ich mir dann gleich nach unserer Aufnahme doch mal an.
Das Spiel aktuell 40. Minute, Spielstand 0 zu 0. Morgen gibt es dann am Mittwoch, also wenn ihr am Release Day hört, 4 Spiele. Heute 15 Uhr Greifswald gegen Meuselwitz und 19 Uhr 3 Partien Hertha 2 gegen den BRK, Cottbus gegen Chemie Leipzig, das läuft beim MDR, und Halberstadt gegen Luckenwalde. Das sind da die Spiele, die jetzt alle noch nachgeholt werden. Sage ich mal, ist der größte Schwung. Das heißt, ihr könnt euch auch nächste Woche schon auf eine absolute Marathonfolge einstellen.
Ohne
Und
mich vor allem. Ihr habt das Vergnügen zu zweit, weil ich nächste Woche nicht kann.
wir haben die Folge verschoben.
Ich weiß, aber Montag kann ich auch nicht. Viel Spaß.
Das ist eine Frechheit.
Das wurde geklärt und jetzt hört alle hier mit. Nächste Woche habt ihr Clemens und Luca und nicht mich.
Ja, des einen Freuds, des anderen Leid.
Wow, okay. Wenn Luca das hört, würde er dir was erzählen.
Weiß ja gar nicht, was ich damit gemeint habe.
Ja. Der Ton macht die Musik, Clemens.
Vielleicht ist es auch das Leiden der Zuschauer, dass sie dich nicht hören, aber meine Freude, dich nicht zu hören. Wer weiß das schon?
Das Leiden der Zuschauer. Bist du schon beim ersten Spiel des 22. Spieltags, oder?
Da sollten wir mal hinwechseln, oder?
Mach mal das doch mal.
Und heute mal ohne Pause davor, schauen wir mal darauf, was wir so tippen. Und beginnen mal mit der Partie zwischen Tennis Borussia Berlin und Viktoria Berlin. Und du hast die Tipps von Luca, Markus?
Genau, und ich habe sie wie letzte Woche auch erst angeguckt, als ich meine abgegeben habe. Dafür sind wir aber ziemlich ähnlich dabei. Er hat einen 2-0 Auswärtserfolg für Viktoria Berlin und ich habe einen 1-0, wobei ich auch lange 1-1 drin stehen hatte. Ich lasse mir wieder mal diese Hintertür offen, wie immer. Aber ich habe 1-0 Auswärtserfolg für Viktoria.
Ja, da Markus gerade auch in Lila gekleidet ist, natürlich schwingen dann die Sympathien mit TB
Auf
durch.
jeden Fall, ja.
Und ja, machen wir so ein Steigerungsspiel. Du sagst 1-0, Luca 2-0, sage ich 3-0.
Ja, gucken, wer recht hat. Am Ende gewinnt TB 5-0.
Und dann hat Luca, das so viel können wir wohl schon mal von wegnehmen, das hast du schon mal angedeutet, kein 5-0 getippt, dieses Spielchen.
Das gefühlt auch eine Premiere im Podcast.
Es gibt noch eine zweite Partie am Freitagabend, wovon übrigens keine übertragen wird. Weiteres Berliner Stadtduell. Altklinike trifft auf den Sportsfreund Rudi Raab in seinem ersten Spiel. Und sehen wir denn nach einigen Jahren das Comeback von Schlag den Raab in Folge 1 durch die VSG Altklinike, Markus?
Auch hier haben Luca und ich ähnliche Tipps abgegeben. Luca hat ein 3 zu 0 für Altklinike. Ich habe einen 2 zu 0 Heimerfolg.
Ja, und ich treffe mich da irgendwo so gefühlt in der Mitte und sage 3 zu 1 für Altklinike.
Das ist ja vollkommen die Mitte von 3-0 und 2-0. Drei Tore, aber zwei Unterschied. Das ist deine Mitte.
Ja.
Okay.
Ja, das ist meine Mitte.
Okay, dann ist das deine Mitte.
Gehen wir mal zum Samstag weiter. Da gibt es drei Partien und auch Spiele, die dann live übertragen werden. 13 Uhr gibt es bei Ostsport TV und One Football die Partie zwischen Energie Cottbus und dem Berliner AK. Und Markus, wie geht's denn aus? Schießt sich Cottbus den Frust von Meuselwitz von der Seele?
Ich möchte kurz nur mal anmerken, das ist gefühlt die erste pa oder die zweite Partie dieses Jahr, die von Cottbus gezeigt wird, die nicht bei One Football kommt. Oder? Also gegen Altklinike am allerersten Spieltag, das war normal auf Ostsport, sonst fast immer One Football oder halt Pay-Per-View generell. Luca hat 1 zu 0 für Cottbus getippt und ich habe meine Tipptabelle angeguckt. Und ich habe, das habe ich vor 2 Wochen schon gemacht. Als wir 20 Spieltage hatten, habe ich 17 Mal auf Energiesieg getippt, scheinbar. Und das ging jetzt immer so, fast immer so weiter. Jetzt tippe ich auch wieder Energiesieg. 2-1 gegen BRK.
Dann habe ich hier tatsächlich das größte Vertrauen in Energie Cottbus, denn ich sage, die machen es nicht nur mit einem Tor. Ich sage 3-1 Energie.
Boah, das ist mutig.
Ja, hier die 3-1-Tipps, die sorgen hier mal, die bringen hier richtig Würze rein. Und es gibt nur ein Parallelspiel, da empfängt der Greifswalder FC die Hertha Bubis. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das die erste Partie ist, wo wir nicht alle auf dieselbe Mannschaft.
Das ist richtig, aber fang du doch mal an.
Ich soll anfangen und ich muss sagen, ich habe den Glauben an Greifswald verloren momentan.
Sag
Und
bitte Hertha-Sieg.
die Auftritte von Hertha gefallen mir ganz gut. 2-0 Hertha.
Perfekt, wir haben alle drei einen unterschiedlichen Spielausgang. Luca glaubt nämlich an den GFC und sagt, die gewinnen 2 zu 1, während ich weiterhin langweilig bleibe und 1 zu 1 tippe.
Ja, ich sag mal so. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer recht hat.
Schade, dass ich die Lobeshymnen auf mich nächste Woche nicht hören kann. Oder erst dann später.
Ja, und um 14 Uhr gibt es dann noch eine weitere Partie. Rot-Weiß Erfurt empfängt den Chemnitzer FC zum Duell Erster gegen Zweiter. Zumindest Stand jetzt könnte sich morgen ändern, wenn Cottbus sein Nachholspiel gewinnt. Dieses Spiel wird bei der Funke Mediengruppe Thüringen übertragen. Und da mal vorher eine kurze Frage auch an mich. Ich hatte das jetzt beim Jena-Spiel gesehen. Da hatten sie alle Spiele aufgelistet, die sie bisher übertragen haben. Und das Spiel, die haben jetzt letztes Wochenende zwei übertragen. Das Jena-Spiel gegen den BFC war, entweder war es schon das 11., glaube ich, oder das 12. Das hieß so ursprünglich mal 10 Spiele. Und jetzt geht es immer so weiter.
Ich möchte nicht mehr über Ostsport und die Rechtevergabe oder Rechtevergabe an Dritte klagen und mich aufregen, weil es einfach ein Witz ist. Aber ich habe nicht genau nachgeguckt, wie viele es schon waren.
Wir sind jetzt, also spätestens mit diesem Spiel sind wir über 10.
Ja, also das Gefühl, das hast du mir ja auch schon letzte Woche geschrieben, das kann man ja sagen. Als wir letzte Woche aufgenommen haben, haben wir gesagt, wir wissen noch nicht, ob das Jena-Spiel bei der Funke Mediengruppe kommt, weil es war auch nicht, es war nur auf der FDC-Homepage angekündigt, aber nicht bei Ostsport oder bei der OTZ zum Beispiel. Dann war es dann doch da. Ja, ich 5 € dafür zahlen, was ich auch so gehört habe vom Rest des BRK gegen Erfurt-Spiels, dass irgendwie nur die Hälfte der Zeit alles funktioniert und dann kriegt man kein Geld zurück, wenn es doch nicht geht. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Gut. Egal. Über das Thema haben wir schon oft genug geredet. Hört in in unsere Anfangsfolgen rein, wenn ihr Ostsport Rage hören wollt. Das ist vielleicht nochmal was anderes angebracht, aber nicht jetzt. Wie geht's aus? Sagt uns zuerst.
Ich habe ja Rot-Weiß Erfurt als Favoriten deklariert. Und dabei muss ich dann auch bleiben, muss dazu stehen und sage, Erfurt gewinnt diese Partie gegen den Chemnitzer FC mit 2 zu 1.
Luca hat 2:2 und wir haben das zweite Mal am kommenden Wochenende ein Spiel, bei dem wir alle drei einen unterschiedlichen Ausgang haben. 1:0 CFC.
Du glaubst also
Ich
an.
glaube, vor allem, lass mich kurz erläutern, warum. Wegen der Belastung, die Erfurt jetzt unter der Woche hat mit dem Spiel, was jetzt gerade parallel zur Aufnahme stattfindet. Ich glaube, irgendwann müssen sie mal die Spuren davon haben. Und der CFC, für die geht es um so viel. Die werden ein bisschen die Haarspitzen motiviert sein, natürlich auch für Erfurt. Aber der CFC hat diese Doppelbelastung einfach nicht.
Ja,
Und deswegen sage
und
ich, Chemnitz gewinnt.
ich sag mal, auszuschließen ist gar nichts
Das
in
stimmt.
dieser Liga, wo wir auch mittlerweile wirklich das Gefühl haben, fast jeder kann fast jeden schlagen. Sagen
Vor
wir
allem
es mal
mit dem
so.
Spiel. Also ich kann mir wirklich jedes Szenario in dem Spiel vorstellen. So ehrlich muss ich auch sein. Aber wirklich jedes.
Ein Spiel, wo ich mir eigentlich auch jedes Szenario vorstellen kann, findet dann am Sonntag statt. Der BFC Dynamo trifft auf Lok Leipzig. Spiel wird beim MDR übertragen um 13 Uhr am Sonntag und kommt der BFC, der so heimstark ist, zu Hause wieder in die Spur, Markus?
Ich sage nein. Ich sage, Lok Leipzig gewinnt 2:0. Währenddessen sagt Lupa, sie kommen wieder in die Spur und der BFC gewinnt mit 3:2.
So torreich kann ich mir fast nicht vorstellen, muss ich sagen. Aber ich glaube auch an den BFC und sage, sie gewinnen die Partie mit 2 zu 1.
Unverbesserliche Belieber seid ihr.
Ja, bei der nächsten Partie frage ich dich einfach mal nach Lukas Tipp. Germania Halberstadt gegen Carl Zeiss Jena.
Ich sehe es jetzt erst. Ich hab wirklich die jetzt erst gesehen. Das kann ich, der klaut meine Tipps.
Nein.
Mittlerweile ist ja bekannt, dass ich sag's auch nochmal hier. Ich werde so lange 0:0 tippen bei Jena, bis es nicht mehr funktioniert, bis Jena nicht gewinnt. Danach tippe ich wieder normal. Aber so lange mache ich 0:0. Und der macht dasselbe. Das ist unglaublich. Wenn Luca jetzt Jena damit jinxt, werde ich richtig sauer.
Ja, dann noch mehr schade, dass du nächste Woche nicht da bist.
Ihr könnt ja vielleicht Sprachnachrichten einspielen, die ich ihm schicke, weil ich sauer bin. Mal gucken.
Ja, also ich bin der Einzige, der hier dann noch einen Sinn für Realismus hat.
3:0 Halberstadt.
Nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Ja,
Ich sag 2-0 FCC.
das ist wohl realistischer als 0:0. I guess, keine Ahnung.
Ja, warten wir mal ab.
Ich hab's gejinxt. Fuck.
Dann gibt es noch, und der Heimverein hat das offiziell so tituliert, das heißt, ich übernehme deren Wortwahl, das Brandenburg-Derby zwischen dem FSV Luckenwalde und dem SV Babelsberg. Luckenwalde hat es so bezeichnet, also übernehme ich diese Bezeichnung einfach mal. Und was sagt denn unser Brandenburger, wie das Duell ausgeht?
Unser Greifswald und Luckenwalde Ultra sagt, dass Luckenwalde gegen Babelsberg zu Hause 1:0 verlieren wird. Das heißt, Babelsberg findet zumindest ein bisschen wieder zurück in die Spur. Ich sag 2:2.
Oh, das
Unentschieden.
ist dann also Spiel Nummer 3, wo wir alle Richtungen dabei haben.
Er ist Luckenwalde Ultra, du bist Luckenwalde Believer. Ich merke schon.
Denn ich sage, Luckenwalde gewinnt diese Partie mit 1 zu 0.
1:0, 2:2, 0:1, also auch schön ausgeglichen, was die Tore angeht, unsere Tipps, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden
3:3
Fall.
insgesamt. 4 Punkte für alle.
Nehmen wir mit. Und dann haben wir noch ein letztes Spiel. Chemie Leipzig empfängt den ZFC Meuselwitz.
Dann fang du doch mal an.
Ich soll anfangen.
Ja, bitte.
Ja, ich sag mal so. Ich habe einst einen Sieg von Luckenwalde auch vorhergesagt und dann das Ketchup-Flaschenprinzip. Und an dieses Ketchup-Flaschenprinzip glaube ich jetzt auch beim ZFC Meuselwitz, und zwar was Unentschieden angeht. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass diese Mannschaft unentschieden spielen kann. Aber wenn es anscheinend doch geht, sage ich, hat Ihnen gut gefallen, machen Sie wieder 1-1.
Und genau das sagt Luca auch. Und ich habe mich wirklich sehr schwer getan, aber ich glaube, dass Chemie das mit 1:0 ziehen wird.
Ja, es war auch wirklich so eine dieser Partien, wo ich mir sehr, sehr schwer getan habe.
Weil Meuselwitz kann halt irgendwie auch auswärts mit einmal führen die 2:1 und du fragst dich, wie? Und dann siehst du das Spiel und denkst dir, warum machen die das nicht jede Woche so? Habe ich so das Gefühl.
Ja, würde ich irgendwo mitgehen.
Also. Die können wirklich immer wieder für Überraschungen sorgen, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja, schauen wir mal, wer uns überraschen wird am 22. Spieltag. Und ja, dann gibt es nächste Woche, ich zähle das Drama mal kurz durch, 14 Partien in der Analyse.
Ich wünsche euch viel Spaß.
Ich freue mich drauf.
Ja, ist doch gut. Ist doch gut.
Es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich vielleicht am Wochenende verhindert bin, die Spiele zu schauen.
Ja, das geht mir genauso. Deswegen bin ich froh, dass ich bald nicht muss oder darf oder kann.
Und dann auch noch Montagaufnahme. Es wird ein Fest.
Ich steigt euch bloß an, die HörerInnen sollen jetzt nicht wissen, dass ihr keinen Bock habt.
Ich werde da mit vollster Energie reingehen und
Mit Wortspielen.
ja, die werden wahrscheinlich irgendwann ist die Folge wahrscheinlich so lang, dass ich selbst Wortspiele mache, die selbst mir zu schlimm sind.
Gut, bevor aber jetzt das Outro hier zu lang wird, roll
Würde
it
ich auch
up,
sagen, beenden wir
oder?
das Ganze.
Genau.
Denn auch diese Folge hat doch eine gute Länge erhalten. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback oder ähnliches habt, dann kontaktiert uns gerne über die bekannten Wege auf Twitter unter @rlno_podcast, auf Facebook in der Regionalliga Nordost Fangruppe werden die Folgen auch gepostet und natürlich per Mail unter Regionalliga Nordost Podcast @web.de. Und dann kann ich nur sagen, Markus, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, diese wundervolle Liga mit dir auseinanderzunehmen. Hast du denn noch letzte Worte für heute?
Die Freude war ganz meinerseits bis in 2 Wochen an alle HörerInnen.
Ja, und nächste Woche habt ihr dann das Vergnügen mit Luca und mir. Und wir hören uns dann und bis dahin sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart und ciao.